Vom kleinen Indie-Horror-Geheimtipp zum großen Box-Office-Schlager. Terrifier 3 ist vermutlich einer der gehyptesten Horrorfilme der letzten Jahre. Doch die wichtige Frage ist, wie hat er uns denn gefallen?
Kolja, da bist du direkt mit deiner Einstiegsfrage an des Pudels Kern vorgedrungen. Wie hat uns Terrifier denn nun gefallen? Aber ich meine, du hast recht, ne? Ohne Scheiß. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so krass auf einen Film, also auf einen Horrorfilm gehypt war,
ja,
wie auf Terrifier.
Und ich weiß
von
so.
Dir, genau, es geht dir ganz ähnlich. Also von daher, wir konnten es alle kaum erwarten. Und jetzt ist es endlich soweit. Der Film läuft jetzt natürlich immer noch in den Kinos. Ich denke, ihr alle habt ihn gesehen. Wenn ihr ihn sehen wolltet, ihr hattet ja ausreichend Zeit zwischen Kinostart und diesem Podcast. Ja, deswegen, holy crap, Terrifier 3 ist endlich da. Es fühlte sich so ewig an.
Es ist völlig abgefahren. Wir waren super hyped. Ich weiß auch noch, also jetzt ohne zu viel zu verraten, aber wir hatten ursprünglich ein Event im Hinterkopf, wo wir den hätten sehen sollen. Das war super lange geplant, deswegen waren wir auch super drauf vorbereitet. Und dann ist das aber kurzfristig ins Wasser gefallen und wir mussten diesen Film irgendwie noch gucken. Und du hast mich dann angeschrieben, ey, heute ist die PV, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, ich gehe da jetzt hin. Und es war eine halbe Stunde, hatten wir schon mal erwähnt hier in dem letzten Cast, eine halbe Stunde irgendwie vorher hast du mir das geschrieben. Ich war so, okay, scheiße. alles stehen liegen lassen, schnell mit dem Fahrrad zum Kino gefahren, was auch eine halbe Stunde mindestens entfernt ist von mir aus. Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gerast und dann saß ich da komplett voll geschwitzt und stinkend neben dir. Und dann haben wir zusammen Terrifier 3 uns reingezogen vor mittlerweile schon einigen Wochen. Und man muss es, glaube ich, sagen, so wir müssen gleich versuchen, selbst irgendwie noch mal zusammenzusetzen, was da eigentlich alles passiert ist, weil es ist jetzt halt schon ein bisschen her. Wir hatten nicht jetzt die Chance, den noch mal richtig, richtig frisch zu sehen. Aber ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was wir jetzt so gegenseitig uns sagen, so nach der Zeit, die verstrichen ist, wie uns der Film letztendlich denn jetzt gefallen hat. Weißt du, so wenn man das so ein bisschen hat sacken lassen. Weil ich weiß noch, wir sind rausgegangen und waren erstmal, ich weiß es noch nicht genau.
Mir geht's tatsächlich ganz ähnlich. Also auf der einen Seite wäre es vielleicht smart gewesen, sofort danach diesen Podcast aufzunehmen, nach der Sichtung, weil wie du schon gerade gesagt hast, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Aber wir hatten wirklich eigentlich die Chance. Und echt, wir beide, Kolja und ich, wir beißen uns bis heute in den Arsch, dass das nichts geworden ist. Das sah alles so gut aus. Und in letzter Sekunde hat's dann leider doch nicht geklappt. Aber wir hatten eigentlich vor, den quasi innerhalb eines großen Happenings zu gucken und wirklich ein Event rauszumachen und nicht nur für uns, sondern vielleicht auch mit euch und so. Und deswegen dachten wir, oh Mann, wir heben uns das auf und gucken den am besten so live vor Publikum. Das hat aber leider nicht geklappt und deswegen mussten wir ganz, ganz klassisch schon eine PV besuchen. Ja, und wir haben uns seitdem auch, ne, wir haben uns nicht mehr über Terrifier unterhalten.
Nee, also, tatsächlich gar nicht mehr.
Genau, deswegen, ich habe keine Ahnung, ob er dir gefallen hat oder nicht oder wie oder was und aus welchen Gründen. Das wird sich alles jetzt klären. Ich habe richtig Bock, ist ein geiles Thema, lass uns endlich über Terrifier 3 reden, aber wie immer natürlich, es geht nicht ohne, wir haben natürlich auch noch ein paar andere Filme gesehen und Kolja, du bist dran, wenn du möchtest, hast du Filmtipps, irgendwas Cooles in den letzten Tagen gesehen?
Kein wirklicher, rein rassiger Horrorfilm, aber ich habe mir aufgrund einer Empfehlung von Pennywise, es ist ein Hörer aus unserer Community, der hat vor gar nicht allzu langer Zeit mal im Discord von uns auf dem Server einen Tipp rausgehauen namens Animalia. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, wie der Originaltitel ist, weil der hat einmal den Titel The Animal Kingdom, einmal Animalia im Deutschen und ich glaube im Französischen oder so heißt der ich versuch's gar nicht auszusprechen.
Das wird peinlich.
ist ein, wie soll man das sagen, ein Sci-Fi-Film mit ein paar Horror-Einschüben, in dem es darum geht, dass die Menschheit von einer Pandemie heimgesucht wird, in der sich die Menschen, die erkrankt sind, in eine Art Tier-Mensch-Hybridwesen verwandeln, nach und nach. Und wir folgen der Geschichte einem Vater, alleinerziehend mit seinem Sohn, mit seinem 16-Jährigen. Und dieser Sohn erfährt halt im Laufe der Geschichte, dass er selbst von dieser Krankheit betroffen ist und sich nach und nach in ein Tier verwandelt. Und wie die beiden halt damit umgehen, das ist dann im Prinzip so die Geschichte vom Film. Hat hier und da so ein paar kleinere Body-Horror-Momente vielleicht, aber ist im Großen und Ganzen so eine Coming-of-Age-Geschichte und hat teilweise wirklich sehr schöne emotionale Szenen, meiner Meinung nach. Fühlt sich einfach sehr anders an. Ist jetzt kein großer Blockbuster-Action-Movie, sondern so ein bisschen mehr zurückgenommen und eher so geht es auf die emotionale Schiene. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr erfrischend und schön. Und den gibt's aktuell tatsächlich noch, ich sage aktuell, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, auf Prime. Und da habe ich ihn kostenlos gesehen. Deswegen super vielen lieben Dank, Pennywise, an die Empfehlung. Ich fand ihn sehr, sehr cool.
Das ist so süß. Man merkt richtig, dass dich das schwerst traumatisiert hat. Dieser Vorwurf von irgendeinem aus unserer Community. Ey, warum empfehlt ihr Filme, die gar nicht mehr auf Prime sind? Deswegen sagst du das jetzt immer dazu.
Ja.
Jetzt gerade ist der noch auf Prime. Das ist halt wirklich so. Du bist wie so ein handscheu gewordener Hund, der Angst hat, wieder geschlagen zu werden,
nein, weil er was
falsch gemacht hat. Ey, sag mal, also pass auf, zwei Sachen. Zum einen, ja, auch von mir, also stellvertretend auch für dich nochmal Grüße an Pennywise. Ich habe den kennengelernt, lustigerweise, auf dieser Comic-Messe in Erlangen. Richtig, richtig netter Typ, also wirklich super cool, ist auch wahnsinnig ambitioniert auf unserem Discord unterwegs. Also von daher wirklich nochmal vielen Dank. Es ist sehr cool, sowas zu sehen. So, und zum Zweiten. Ey, ich bin nicht ganz sicher, ob ich diesen Film gesehen habe. Nur für mich, startet der mit so einer Szene irgendwie, so Autos auf einer Straße und ist Stau oder so,
ja,
im Krankenwagen? Alter, dann habe ich den gesehen und ich weiß nichts mehr von dem Film.
Wow, krass.
Ich weiß nur noch, dass ich den, glaube ich, ganz gut fand. Aber stimmt, ein reinrassiger Horrorfilm ist das nicht. Es ist irgendwie so eine Parabel irgendwie, ne?
Ja, es hat so einen ganz kleinen Unterton. So, ich habe ihn jetzt tatsächlich in unserer 31-Tage-Halloween-Geheimtipp-Liste habe ich ihn jetzt einfach mal reingehauen, weil ich echt so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich da auf etwas einzuschießen. Aber ich fand sowieso schön, dass wir da auch so zwischendurch mal ein paar Filme genommen haben, die jetzt vielleicht nicht so komplett ins Horror-Genre einbrechen. Aber ich mag es auch mal so über diese Unter-Unter-Genres zu sprechen, wo es halt vielleicht so ein bisschen mit reinfließt. Und da zählt halt für mich Animal ja auch so ein bisschen mit dazu, weil es ist halt trotzdem immer noch eine ziemlich unheimliche und merkwürdige Situation halt, mit der die Menschen da in dem Film konfrontiert sind. Und ich mochte einfach irgendwie ganz gerne so diese emotionale Komponente und wie die Leute mit so einer völlig abgedrehten Situation umgehen. Deswegen hat mir echt gut gefallen.
Ja, ey, und was du gerade gesagt hast, also ihr habt's ja wahrscheinlich hoffentlich mitbekommen bei uns bei Instagram. Wir haben ja den quasi Halloween-Countdown gehabt, bei dem wir 31 Tage lang 31 Filme empfehlen, um uns alle auf Halloween einzustimmen. Und also mir persönlich war das auch wichtig, nicht einfach nur 31 random Horrorfilme zu nennen. So, also ich finde, das muss schon auch so ein bisschen zur Stimmung passen. Und ich für meinen Teil, ich liebe Halloween, aber das hat auch immer was sehr, sehr, sehr Spielerisches. Also ich sehe das jetzt nicht so verkniffen, sondern irgendwie immer mit einem gewissen Augenzwinkern. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, dass man bei ganz vielen Filmtipps einen Monat lang, dass man da manchmal auch ein paar Sachen hat, die jetzt vielleicht nicht komplett rein rassiger Horror sind, die aber ganz gut so zur Stimmung passen. Nein, von daher fand ich das auch einen ziemlich coolen Tipp von dir. Ja, Animalia. Animalia. Ohne Scheiß. Ich habe den gesehen. Ich muss noch mal nachlesen, was passierte. Das ist krass. Pass auf, dann kann ich das toppen. Leider im negativen Sinne. Denn jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, war gestern in Hamburg eine Sneak im von mir sehr geliebten Passage-Kino. Und da lief ein Film, den ich leider schon gesehen hatte. Und es war wirklich, wirklich ärgerlich, weil die Sneak angekündigt wurde mit, es ist nicht nur großes Jubiläum, 30 Jahre Sneak, sondern es ist auch eine Halloween-Sneak, ein paar Tage vor Halloween. Und ich und ganz viele andere, wir dachten, Alter, pass auf, es kommt Terrifier. Es muss Terrifier kommen, das wird so geil. Ich hatte richtig Bock,
den du hast ja auch noch gesagt gehabt, ey, vielleicht kann ich noch mal gucken, damit ich noch mal meinen Gedanken auffrischen kann, so.
Ey, fuck, Alter. Und was lief? Salem's Lot. Die Neuverfilmung von Stephen Kings Salem's Lot. Und jetzt kommt das wirklich Dramatische daran. Ich hab den schon gesehen. Ich hab den in der Screener-Version schon sehen können und fand den beim ersten Mal schon so richtig räudig, so absolut langweilige Grütze. Und gestern musste ich ihn dann quasi nochmal gucken. Und beim zweiten Mal fand ich ihn fast sogar noch schlechter. Also das ist jetzt direkt mein Kurzfazit, ohne Scheiß, braucht man sich überhaupt gar nicht geben. Eine absolut ausgelutschte 0815 Vampirgeschichte. Die Hauptfigur Lewis Pullman, das ist der Sohn von Bill Pullman, den mag ich eigentlich ganz gerne.
Ja.
Und Bill Pullman war ja schon nicht so der allergeilste Schauspieler. Und sein Sohn hat wirklich gar nichts drauf. Das ist, wie, als wäre er im Wachkoma. Der hat null Charisma. Das ist wirklich krass. Ey, und ungelogen, wir saßen gestern alle zusammen in der Sneak und Leute haben fortwährend gelacht. Also wirklich, bei ernst gemeinten, gruselig gemeinten Horrorsequenzen haben die wirklich gelacht. Und zwar nicht auf diese Art, du kennst es ja, wenn Leute lachen, um ihre eigene Nervosität zu überspielen oder es kommt ein Jumpscare und so um sich so ein bisschen wieder zu erden, lacht man. Sondern wirklich, es gibt so eine Szene, da sind unsere Helden im Auto und der eine sagt wie zu seinem Love Interest, guck dich nur ganz langsam um, aber wir werden von Vampiren beobachtet. Sie stehen auf dem Dach und dann dreht sie so langsam den Kopf und guckt so aus dem Fenster und man sieht, was sie sieht. Vampire stehen auf dem Dach, so ganz viele Gestalten. Und die Leute haben so das Lachen angefangen, weil dieser ganze Film, der ist wahnsinnig schwer ernst zu nehmen. Ich würde fast sagen, unmöglich. Ja, deswegen kann ich euch echt nur abraten, Salem's Lot zu gucken. Ich meine, was haben wir erwartet von Gary Dauberman? Sagt dir der Name spontan was?
Irgendwas weißt sagt du mir das, Gary, aber ich weiß gerade nicht, was er gemacht hat.
Er macht jetzt gerade die Until Dawn-Verfilmung. Das wird geil. Und er hat Filme geschrieben wie, Achtung, jetzt kommt's, Annabelle 2, The Nun, solche Filme.
Okay.
Ja, und jetzt hat er auch mal Regie gemacht und er ist genauso beschissen auf dem Regiestuhl wie an der Schreibmaschine. Also könnt ihr wirklich völlig ignorieren. Das reicht 100% aus, wenn ihr den in wahrscheinlich 6 Wochen dann irgendwie im Stream guckt. Salem's Lot muss man nicht für ins Kino gehen. Ja, das waren die aktuellen Sachen. Okay, aber jetzt lass uns doch endlich über das größte Thema für Horrorfans in diesem Jahr sprechen. Er ist endlich in den Kinos angelaufen und ist ein unfassbarer Erfolg geworden. Ist er denn qualitativ auch so geil, wie es die Einspielzahlen nahelegen? Das klären wir jetzt. Wir reden über den Big Boss momentan im Ring. Terrifier 3.
Looking forward to the best Christmas ever, filled with fun, smiles and laughter.
Ja, mal ganz ehrlich, wer hätte das gedacht, dass ein super nischiger, kleiner Indie, dreckiger Horrorfilm wie Terrifier, so eine Reihe, dass die einmal an den Boxoffice-Kassen so durchschlägt. Also, wir haben es ja schon mal letztens mal im Cast drüber geredet, so als wir zum Thema Joker kamen und diese Gegenüberstellung, die automatisch jetzt gerade so ein bisschen passiert, ne, weil Joker ist gerade der absolute Flop. Terrifier schlägt gerade alle Rekorde. Ey, hä? Was ist passiert? So, krass. Und daran sieht man ja auch eigentlich so, wie stark irgendwie so die Macht des Internets über die letzten Jahre geworden ist, weil ich bin der ziemlich festen Überzeugung, dass Terrifier einfach so ein Internetphänomen wurde durch verschiedene GIFs, durch irgendwelche kontextlosen Szenen, die Leute geteilt haben. So, es gibt super viele Memes verteilt von irgendwelchen Art the Clown-Szenen und so weiter und so fort. Aber ich hätte wirklich nie im Leben damit gerechnet, dass ein Terrifier 3 so an den Kinokassen durchschlägt.
Ey, und ich bin ja der Meinung, vielleicht nicht nur, aber eventuell ist auch eine Erklärung dafür, das ist ein Film von Fans für Fans. Mal wieder ein Film, der genau der eigenen Fanschar das gibt, was sie haben will und nicht irgendwie irgendwelche Expectations subvertet, der sich nicht gegen seine eigene Fanschar richtet. Auch das haben wir beim letzten Mal kurz angesprochen, als wir eben über Joker geredet haben. Also, ey, und jetzt gerade, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, ich habe den immer noch nicht gesehen. Deswegen kann ich immer noch nicht sagen, ob der mir vielleicht am Ende doch gefällt. Aber es war ja schon auffällig, wie schnell sich rumgesprochen hat, dass das ein Film ist, der eigenen Fanschar so offensiv ans Bein pisst. Aus welchen verqueren Gründen auch immer. Und ich bin ganz fest der Meinung, dass Terrifier sich jetzt innerhalb 3 Filmen einfach wahnsinnig viel guten Willen und Sympathie erarbeitet hat, weil das ein Film ist für Leute, die genau wissen, was sie haben wollen. Und dann gibt ihnen der Regisseur genau das, was sie haben wollen.
What,
und
das kommt, glaube ich.
Ja, it's like magic. Ja, und schon kommen Leute ins Kino und zahlen Geld für eine Kinokarte und kommen happy raus und erzählen Leuten davon. Und auf einmal hast du Millionen Erfolg an den Händen. Also es ist wirklich erstaunlich. Ich habe gerade mal noch nachgeguckt. Jetzt momentan steht der Film bei einem weltweiten Einspielergebnis von ungefähr 55 Millionen. Und wie gesagt, also wir nehmen jetzt, ich glaube so ungefähr knapp 1,5 Wochen, bevor ihr das hört, haben wir diesen Podcast aufgenommen. Das heißt, jetzt gerade ist er in Deutschland hier bei uns noch nicht mal gestartet. Und ich vermute, in manchen europäischen anderen Ländern auch noch nicht. Da werden also noch ein paar Millionen obendrauf kommen. Also kann sein, dass wir jetzt mittlerweile schon bei knapp 60 Millionen sind. Und was hat er gekostet? 2 Millionen? Und also da muss ich jetzt nicht meinen eigenen Taschenrechner rausholen, um zu sehen, dass das ein unfassbar finanzieller Erfolg war. Es hat sich absolut gelohnt. Und Ja, bei aller Kritik, die wir jetzt vielleicht gleich noch an diesem Film haben, aber erstmal bin ich sehr, sehr happy. Ich freue mich voll für Damien Leone. Ich freue mich für das gesamte Team. Jeder Einzelne, der da so Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt hat. Das finde ich super geil, dass dieser Film, dass er nicht nur existiert, sondern dass er auch gewertschätzt wird. Und da denke ich, ey, vielleicht heilt die Gesellschaft allmählich dann doch zusammen.
Nee, mir geht's ähnlich so. Also trotz Kritik muss ich ganz ehrlich sagen, so mir gefällt es super gut, dass der gerade so gut ankommt und dass Leute einfach mit dem Ding auch happy sind irgendwie. Also ich sehe es halt auch einfach gerne, wenn Leute mit Erwartungen reingehen und tatsächlich auch anscheinend die, dass sie die erfüllt bekommen, so weißt du. Auch wenn es vielleicht jetzt bei uns, kleiner Spoiler, nicht so eins zu eins hingehauen hat, so ich finde es einfach schön, bei anderen zu sehen, dass die sich irgendwie über dieses Ding freuen und dass es halt einfach gerade auch so einen Erfolg hat. Und ganz ehrlich, ich gönn's Leon auch einfach. So, das ist ein Typ irgendwie, der macht das mit Liebe so, der ist dabei einfach, weil er Bock drauf hat. Und dass so ein kleines, nischiges Ding wie Terrifier, was eigentlich in Anführungszeichen gar nicht Erfolg haben sollte, so krass in dem Modus, jetzt gerade halt so durchschlägt, finde ich super schön für ihn und muss man sich allein reinziehen, ne? Also, wie schon gerade gesagt, das ist 2 Millionen Dollar Budget. Letzter Film war 250.000 Dollar, also das ist schon mal wieder ein guter Sprung, aber was die Einnahmen angeht, ey, holy fuck.
Ey, das ist so krass. Ich meine, es ist ein völlig anderer Film, ne? Aber ich habe vorhin noch gelesen hier, Megalopolis hat dann irgendwie seinen gesamten Run beendet mit, ich glaube, was hat er in den USA eingespielt? 7 Millionen oder so und hat 120 Millionen gekostet. Also das ist absolut absurd, dass sich jetzt gerade mal die Regeln Hollywoods komplett auf den Kopf gestellt haben. So ein räudiger kleiner Scheißfilm über so einen mordenden Psychopathen-Clown mit Gewaltorgien ohne Ende rockt hier so richtig das Kino. Also finde ich voll cool. Deswegen, Kolja, du hast es gerade schon angedeutet. So, jetzt mal, komm. Jetzt will ich es wissen. Titten auf den Tisch. Wie hat dir jetzt also Terrifier 3 gefallen?
Das wird dich wahrscheinlich super ernüchtern. Aber ich bin der Überzeugung, dass ich immer noch, und ich weiß nicht, ob ich das erst wirklich so festigen kann, wenn ich den irgendwann noch mal zu Hause im Streaming oder so ein zweites Mal sehe. Aber ich bin immer noch so ein bisschen mit diesem Gefühl unterwegs, was ich hatte, als wir aus dem Kino rausgegangen sind. Weil ich weiß nicht genau mehr, wie es dir ging, aber ich bin rausgegangen und ich wusste erstmal so gar nicht so richtig, was ich fühlen soll. Ich war jetzt nicht irgendwie geflasht. Ich fand den aber auch jetzt nicht so richtig scheiße oder so. Ich bin irgendwie rausgegangen und dachte so, okay, was sind jetzt so meine Gedanken dazu? Also, und dann habe ich länger drüber nachgedacht und irgendwann hattest du mir, glaube ich, so im Nachhinein, weil ich musste sehr schnell abhauen, einfach wegen Arbeit und Zeit, die halt da war. Ich musste sofort wieder aufs Rad springen und so ganz schnell losfahren. Und als ich dann zu Hause war, hast du mir irgendwann später eine Sprachnachricht geschickt. Ich meine, das hat auch nur so, ey, ich weiß nicht, wie du den fandest so, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Und ganz ehrlich, auf der Fahrt nach Hause habe ich exakt das Gleiche gedacht. Aber dann habe ich so im Laufe der Zeit, habe ich drüber nachgedacht, weiter, okay, warum bin ich jetzt enttäuscht? Und ich bin der festen Überzeugung, dass Terrifier 3 für mich persönlich zumindest überhaupt nicht gut getan hat, dass der so einen krassen Hype aufgebaut hat im Voraus schon. Nicht nur von den ganzen Artikeln, die wieder einmal diesen Klassik rausgehauen haben, von wegen, er ist blutiger, er ist krasser, er ist gefährlicher, Leute kotzen noch mehr, die Szenen, Alter, allein die Einstiegsszene, Leute sind ohnmächtig geworden und so weiter und so fort. Kennen wir alles, wurde schon tausendmal gemacht. Ja, bla. Aber trotzdem, also man kann, glaube ich, bei so einem Film wie Terrifier 3, wo der Vorgänger teilweise wieder Grenzen überschritten hat, kann man, glaube ich, gar nicht in den Reihen gehen, ohne eine gewisse Erwartungshaltung zu haben. Und ich versuche das wirklich mittlerweile so gut wie möglich einzudämmen, dass ich gar nicht mehr mit irgendwelchen Erwartungshaltungen reingehe. Ich gucke auch keine Trailer mehr nach Möglichkeit. Ich gehe einfach rein und lass mich überzeugen, so was ich von dem Film in diesem Moment halte. Ich kann aber ganz ehrlich sagen, bei Terrifier 3 war es überhaupt nicht der Fall. So, wir beide waren ultra gehypt. Wir fanden den zweiten großartig. Wir saßen hier und haben uns totgelacht, weil es so absurd ist. Das ist, by the way, auch wirklich ein kleines Trauma noch, abseits von dem, gibt's gerade auf Prime und Co., weil Leute fanden das, ein paar haben sich richtig triggert gefühlt, dass wir so gelacht haben.
Wirklich?
Ja, also teilweise bekommen wir immer noch manchmal Kommentare bei Spotify von wegen so wie die beiden lachen, die scheiß Psychos, so, das ist nicht normal. Wo ich mir so denke manchmal, Leute, ganz ehrlich, ein Film wie Terrifier, wo ein psychopathischer, dämonischer Pantomim-Clown Leute aufs Übelste zerlegt, Arme rausreißt, sie mit Jod und Bleiche einreibt und Hautfetzen auseinanderzieht und aufs Kleinste zerteilt. Nehmt ihr das ernst? Also, was ist die Phase so? Also, sollten wir uns schlecht fühlen? Sollten wir weinen? Sollten wir kauern? So, das ist eine Sache, die ich wirklich beim zweiten Teil und bei dem Podcast bis heute nicht verstehe. Aber auf jeden Fall fanden das Leute teilweise richtig verstörend, wie wir gelacht haben darüber, explizit auch ich. Ich habe an dem Abend wohl sehr, sehr viel Spaß gehabt und habe es auch immer in der Lache auch übertragen. Und ganz ehrlich, ich schäme mich dafür auch nicht. Ich finde Terrifier so absurd drüber und schon wieder so gewalttätig auf so einem cartoonischen Level, dass ich es einfach nur witzig finde. Muss dazu aber sagen, komischerweise, und das hat mich wirklich während der Laufzeit im Kino voll irritiert. Den zweiten fand ich sehr lustig, weil er so drüber war. Beim dritten hatte ich sehr wenig Momente, wo ich das so auf diese Form in Anführungszeichen abgefeiert habe. Weißt du, was ich meine?
Ey, ich weiß genau, was du meinst. Und also ich kann mich an den Abend erinnern, als wir gemeinsam Terrifier 2 bei dir geguckt haben. Und wir haben ja auch so ein kleines Reaction-Video auf unserem Instagram-Kanal hochgeladen. Und es war tatsächlich ein extrem lustiger Abend. Wir haben beide Tränen gelacht. Und deswegen will ich dir da zustimmen. Also ich finde das auch nahezu unbegreiflich oder mindestens rätselhaft, wie man das wirklich ernst nehmen kann. Also ich verstehe schon, wenn man grundlegend Probleme mit der Darstellung von Gewalt hat. Ey, okay, klar. Aber dann ist Terrifier halt auch absolut überhaupt gar nicht der Film für einen. Da muss man dann vielleicht wie von sich selber auch und seinen eigenen Ansprüchen so ein bisschen zurücktreten. Und nur weil man persönlich mit einem speziellen Genre oder der Spielart eines Genres nichts anfangen kann, kann man ja aber Leuten immer noch das Vergnügen an diesem Film lassen, die vielleicht irgendwie einfach einen völlig anderen Zugang dazu haben, ja. Völlig anderes Verständnis. Und gerade bei Terrifier, also natürlich, also weshalb sind diese verdammten Filme so berühmt und bekannt geworden? Weshalb haben die so einen Boom ausgelöst? Weshalb ist Art der Clown aus dem Stand so eine Ikone des Horrorfilms geworden, nach mittlerweile gerade mal 3 Filmen? Weil was den Gewaltgrad angeht, der also wirklich 18 Meter weiter springt als jeder andere Film gerade auf dem Markt, der zumindest auch nur so an den Rändern des Mainstreams kratzt. Ich meine, klar, wenn ich mich auf dem Underground-Markt umgucke, da finde ich nach 3,5 Sekunden googeln, finde ich 1 Million Filme, die noch krasser sind und noch schlimmer und noch gewaltverherrlichender und noch perverser, noch abartiger. Aber die laufen ja auch nicht unbedingt in den Kinos und spielen Millionen von Dollar an den Kinokassen ein. So, deswegen würde ich das schon ein bisschen differenziert betrachten. Und klar, natürlich ist, also was die Filme ausmacht, das ist nun mal der Gewaltgrad. Und das ist diese völlig abstrus überzogene Darstellung von körperlicher Gewalt gegen Menschen, die mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und deswegen finde ich das Wort, was du gerade benutzt hast, comichaft, finde ich auch total zutreffend in dem Kontext. Also, was bei Terrifier passiert, das hat für mich nichts, aber auch gar nichts mit dem echten Leben zu tun. Auch darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Wir beide haben natürlich ganz viele Filme, da passieren Dinge, die gehen uns extrem an die Nieren. Und also bei mir und wahrscheinlich bei vielen anderen auch, sind es dann natürlich eher die Filme, die die Gewalt, die Misshandlungen, die Quälereien, die Folterung in einem realistischen Kontext darstellen. Also da wird's für mich dann manchmal auch echt schwer, noch hinzugucken. Aber Terrifier will ja was völlig anderes. Das soll auch keine Doku sein, sondern einfach nur reiner Gewaltexzess. Also quasi als hättest du einem Kind im Körper eines erwachsenen Mannes, eines Filmregisseurs, Geld in die Hand gedrückt und gesagt, so, und jetzt raste mal völlig aus. Ja. Lass einfach mal laufen und der innere Schweinehund irgendwie, der soll sich jetzt mal zeigen.
Sei so edgy, wie du möchtest.
Genau. So bescheuert es ist, wirklich, es gibt keine Tabus. So, wenn du dir vorstellen kannst, das irgendwie zu drehen, dann dreh es einfach. Ja. Wir kriegen das umgesetzt. Und das macht für mich den Reiz von den Terrifier-Filmen aus. Das ist vielleicht auch eine Diskussion, die könnte man fast irgendwie mal extrahieren und irgendwie noch mal an anderer Stelle genauer bereden und betrachten. Irgendwie sind solche Filme okay, sind sie nicht okay, warum guckt man die? Aber wir wollen jetzt ganz konkret über Terrifier reden. So, und deswegen zu dem, was du gesagt hast. Ganz ehrlich, ey, ich muss auch sagen, ich habe es noch mal sacken lassen. Und ich kann es leider nicht anders sagen. Ich bin von Terrifier 3 echt enttäuscht. Also, gemessen an meinen Erwartungen und was Terrifier 3 hätte sein können und, sind wir mal ehrlich, auch sein sollen, ist das für mich sogar vielleicht die größte Enttäuschung in diesem Jahr. Also, und auch bei dir. Damit will ich nicht sagen, dass der Film an sich wirklich schlecht ist, aber er schafft es überhaupt nicht, den zweiten zu toppen. Das finde ich schon sehr bedauerlich. aus den Gründen, die ich gerade ausgeführt habe, wenn ich in Terrifier gehe, dann will ich halt auch krasse Gewaltexzesse sehen. Da hilft kein drumherum reden, das ist nun mal so. Und was mich aber fast noch mehr nervt, und da wüsste ich gern, ob du das genauso siehst, ich finde das sehr, sehr frustrierend, dass er die Story eigentlich kaum voranführt.
Ja. Yeah.
Also, Achtung, wir werden jetzt spoilen. Ihr habt den alle gesehen. Der läuft jetzt irgendwie seit anderthalb Wochen im Kino. Ihr hattet genug Zeit. Wir reden also auch über Spoiler. Es passiert ein bisschen was. Jonathan, der Bruder von Sienna, ist vermeintlich tot. Wir haben es nicht gesehen. Da war nur so ein Kopf. Also, und ja, könnte sein, dass er tatsächlich noch lebt. Und Gabby, ihre kleine Nichte, ist jetzt in der Hölle. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in Teil 4 Sienna in die Hölle hinabsteigen wird, um Gabby zu retten und Artin Clown endgültig zu vernichten. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Story ganz schön auf der Stelle tritt.
Total.
Und ganz ehrlich, für mich fühlte sich Terrifier 3 an wie eigentlich mehr so Terrifier 2.5. Also, ja, als der Film zu Ende war, dachte ich, ey, als wollte uns Damien Leon sagen, okay, Leute, sorry, ich musste zwischendurch irgendwie mal einen Film rausbringen, aber eigentlich geht's erst in Terrifier 4 weiter. Und das fand ich ganz schön frustrierend.
Und ich glaube auch tatsächlich so, das ist so ein bisschen der Punkt für mich, der dafür gesorgt hat, dass ich mit so einem komischen, gemischten Gefühl rausgegangen bin. Weil ich glaube nicht mal, dass der irgendwas richtig krass, explizit, brutales hätte noch hinzufügen müssen, damit ich da rausgehe und denke so, ja, Mann, der hat es irgendwie getoppt, das fand ich, boah, das hat sich niemand getraut. Das muss es für mich nicht mal sein, aber für mich ist es halt befremdlich, wenn der Plot gerade zum Ende hin, zum finalen Aufbau, dem zweiten so sehr ähnelt, dass du das Gefühl hast, okay, du hast das gleiche Skript zum Ende eigentlich bekommen, mit nur so ein paar kleinen Abänderungen und am Ende bist du wieder am gleichen Punkt. Art the Clown ist verletzt, zieht sich zurück, muss seine Wunden lecken, Sienna ist verstört, Teile ihrer Familie sind gestorben, sie muss erstmal wieder ihre Wunden lecken. Ist exakt das gleiche Ende. Und dann geht man halt so raus und denkt sich so, okay, ja, also ist es jetzt standardmäßig, dass es so komisch Bungee-mäßig immer hin und her springt? Also es treibt halt nicht so wirklich die Geschichte voran. Und ganz ehrlich, gerade weil du auch gerade die Hölle erwähnt hast, als dieses Höllentor sich aufgemacht hat und man hat ja vorher schon mal auch so eine Version von Art gesehen, zumindest glaube ich, dass das Art war, in so eine, sah ein bisschen aus wie so ein Mordor. Ork, also mit so einer Rüstung irgendwie, die so halb an sein Gesicht geschmolzen ist. Man sieht diese langen, zackigen Zähne, wie er mit seinem Schmiedehammer irgendwas da raufhaut mit so einer Klinge. Und im Hintergrund hast du irgendwie so eine, ich weiß gerade nicht, so eine Engelstatue oder sowas, die mit so einer Kette am Hals hält. Völlig absurde Scheiße. Und das ist, glaube ich, so der eine Shot im Film, der sich für mich am meisten eingeprägt hat, weil es so anders war. Und dann dachte ich so, wow, okay, krass. Also, versuchen sie das irgendwie noch so ein bisschen mehr zu behandeln. Was ist Art? So, wo kommt der her? Und was könnte da noch so alles so ein bisschen hinterstecken? Und als dieses Höllentor sich geöffnet hat für diese 3-4 Minuten im Film, da dachte ich so, okay, jetzt bin ich gespannt. Wie treiben sie das jetzt an dieser Stelle weiter? Gehen sie wirklich so weit und sagen, okay, wir betreten jetzt dieses Höllensetting, machen mal was ganz anderes und versuchen einfach mal Dinge. Und letztendlich hast du dann aber wieder so einen standardmäßigen Showdown. Sienna hat wieder ihre Klinge. Sie besiegt damit wieder Art, nur dass sie halt auch Vicky mitnimmt. Und ja, Art sitzt am Ende an einer Bushaltestelle, fährt irgendwo hin. Und Sienna denkt sich so, fuck, ich muss irgendwie das Kind aus der Hölle wieder rausholen. Aber das ist es dann halt auch letztendlich. Und auch was Jonathan angeht, klar, der ist vielleicht offscreen gestorben, aber gerade bei einem Film wie Terrifier, der in expliziter Form ganze Zeit Kills vor der Kamera zeigt und zeigt im Detail, wie Leute auseinandergenommen werden. Warum zeigst du dann den Tod eines Hauptcharakters des Teils davor, den du auch wieder in diesem Teil aufgebaut hast, nicht mal eine Sekunde? Also in meinem Kopf würde ich jetzt sagen, er ist nicht tot, sondern das ist irgendein Fake. Weil es würde für mich keinen Sinn ergeben, warum sie das so zeigen. Weil das war kein Schockmoment für mich. Es hat für mich nichts bewirkt. Ich dachte mir nur ganze Zeit während des Films so, okay, irgendwas, wo ist der Twist? Gleich kommt er. Ah, okay, im nächsten Film vielleicht.
Ja, also ich muss sagen, also natürlich ist das ein Gedanke, der zuckt, glaube ich, jedem durch den Kopf. Ah, Jonathan ist nicht wirklich tot, weil wie du sagst, sonst hätten wir es auf jeden Fall gezeigt. Ich meine, wir sitzen in einem fucking Terrifier-Film. Ja. Also, da, wenn ich eins sehen will, dann den brutalen Tod von Leuten. Aber ich muss sagen, was gegen diese Theorie spricht, ist, dass wir ja schon das Element haben, dass Gabby in der Hölle ist und Sienna wird ja mutmaßlich im nächsten Teil dann Gabby aus der Hölle retten. So, wenn Jonathan jetzt auch noch leben würde, dann müsste sich Sienna ja irgendwie auch noch um Jonathan kümmern, der da der ja dann irgendwie doch noch in den Fängen von Art sein muss. Also er wird ihn ja nicht einfach wieder laufen gelassen haben. Und ich finde, das ist so eine, oder das wäre so eine Story-Doppelung, bei der ich nicht so ganz sehe, was es dem Film bringt. Ja. Also das wäre, glaube ich, das wäre seltsam, wenn sie zwei Ziele gleichzeitig hat. Da ist, glaube ich, sich nur um ihre Nichte Gabby zu kümmern, ist, glaube ich, stärker. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Jonathan wirklich tot ist. Und die einzige Erklärung, warum das so inszeniert ist, ist für mich, entweder da war eine krasse Todesszene geplant und aus Budget und oder Zeitgründen konnten sie die doch nicht drehen. Oder sie sah am Ende einfach nicht geil aus, dass Leon gesagt hat, ey, bevor wir hier mit so einem halbgaren Billo-Effekt-Kill um die Ecke kommen, schneiden wir es lieber ganz raus. Was ich natürlich schade fände. Oder er dachte sich wirklich, das wäre eine krasse Enthüllung, der Schockermoment, wenn wir raffen, dass das der Kopf von Jonathan ist. Aber ähnlich wie bei dir, war es bei mir auch so, das war ja von Anfang an klar. Also wessen Kopf hätte es sonst sein sollen? Also fand ich ein ganz komisches Element. Aber ich möchte noch mal auf das zurückgehen, was du vorhin auch gesagt hast, weil ich nämlich exakt denselben Gedanken hatte. Ich dachte, Alter, wie geil wäre es, wie viel Eier hätte Terrifier 3, wenn er die letzten 20 Minuten knallhart in der Hölle spielen lassen würde. Ich hätte das so geil gefunden, weil man schon im zweiten Teil wird es ja quasi angerissen. Also nicht nur das Thema. Spätestens da ist ja wirklich klar, dass das Art nicht nur ein übernatürliches Wesen ist, sondern wirklich wie eine dämonologische Lore dahinter steckt. Sienna so als die Retterin, wie eine Rache-Valkyre, gut gegen böse. Also er macht ja richtig große Fässer auf. Und da dachte ich, dass ich das absolut respektabel gefunden hätte, wenn er so mutig gewesen wäre, wirklich das Finale komplett in der Hölle zu zeigen. Weil ich hätte schon gern gesehen, wie sieht die Hölle im Terrifier-Universum aus? Weißt du? So ja. Einfach nur vom Bild her. Wie stellt sich so ein Damien Leon die Hölle vor? Hätte sie so ausgesehen wie in jedem anderen Film, also hier rot glühend, Pech und Schwefel, alles schon tausendmal gesehen, hätte er ein paar ganz eigene Ideen oder wäre das so eine, weiß nicht, so eine interdimensionale Folterkammer wie in den Hellraiser-Filmen oder so. Ich hätte wahnsinnig gern gesehen, was er sich da hat einfallen lassen. Als wir dann alle erkennen mussten, dass das ja, wie du schon gesagt hast, so ein relativ klassisches Finale ist, was im Prinzip das Finale vom zweiten Teil nachspielt, war ich wirklich sehr, sehr ernüchtert. Also der einzige oder das einzige halbwegs spannende Story-Element, was ich jetzt am Ende vom Terrifier 3 mitgenommen habe, ist, Vicky ist tot, was aber, glaube ich, jetzt keinen so krassen Impact dann doch hat, weil ich meine, also Vicky, was war Vicky? Vicky,
eine Puppe.
Das Ja, genau. Also im Prinzip war das ja nur ein Gefäß für den Dämon. So. Wird ja auch erklärt, ne? Der Dämon sucht sich so ein Gefäß irgendwie. Und also wenn der menschliche Körper von Vicky jetzt endgültig zerstört ist, dann kann sich ja dieser Dämon, wie auch immer diese Essenz genau funktioniert, aber kann sich ja dann einen neuen Wirtskörper suchen. Also weiß ja, oder vielleicht check ich es nur nicht, da musst du mich gleich verbessern. Aber es weist ja meines Wissens nach nicht darauf hin, dass der eigentliche dämonische Strippenzieher im Hintergrund jetzt besiegt ist, nur weil Vicky, der Körper, tot ist. So. Also, das ist so das eine Element. Und dass Art jetzt offenbar mutmaßlich seine übernatürlichen Kräfte verloren hat. So. Das ist, was ich aus dem Ende rausziehe. Aber viel mehr hat sich nicht getan oder habe ich irgendwas nur nicht gecheckt?
Boah, ich weiß gar nicht auch, ob er überhaupt die Kräfte verloren hat. Ich habe das eher so aufgefasst, dass es ähnlich wie beim zweiten Teil, dass sie einfach erschöpft sind durch den Kampf mit ihr, durch die Klinge und dass er sich erstmal regenerieren muss. Praktisch wie beim, man ja auch beim Anfang vom dritten gesehen hat, dass er dann plötzlich dann nach einer gewissen Zeit auch wieder aufstehen kann und kann sich seinen Kopf zurückholen und sowas, ne? Also ich habe das Gefühl, er braucht erstmal Zeit, um zu regenerieren. Frage ist da sowieso, wie kann man ihn letztendlich wirklich vernichten? Ob man ihn irgendwie selbst in die Hölle verbannen muss oder so. Aber für mich war es wirklich exakt wie im zweiten Teil. Okay, er ist außer Kraft. Er muss jetzt erstmal wieder sich sammeln, genauso wie Sienna. Und dann geht das eigentlich wieder von vorne los. So, weil ich wüsste jetzt nicht, abseits davon, dass Sienna jetzt halt eine Möglichkeit finden muss, halt das Kind aus der Hölle zu befreien, wie die Story jetzt groß sich verändert hat in der Welt.
Nee, genau. Und ich meine, also weil du es gerade schon angesprochen hast, ne, es ist ja völlig klar, wann auch immer Terrifier 4 rauskommt, was auch immer da exakt passiert und wie jetzt spezifisch das Finale aussehen wird. Aber in einer Milliarde Jahre wird Damien Leon Art nicht definitiv endgültig sterben lassen. Das wird auf jeden Fall am Ende so eine Szene geben, wo irgendwie er nochmal das Auge auf einmal aufreißt und wird's schwarz. Oder, also, das ist ja völlig klar. Ich bin, also, der ist noch nicht so bescheuert und killt den einen Goldesel, der ihn reich macht. Ey, dann lässt du vielleicht nach Terrifier die Sache 5 Jahre ruhen und dann geht's weiter, Terrifier, a new beginning oder so. He terrifies again. Weiß ich nicht, aber, also, der wird auf jeden Fall überleben. Ja, aber also das ist, glaube ich, wirklich, guck mal, und also das ist ja schon einigermaßen erstaunlich, dass wir noch bevor wir über die eigentlichen Kills reden und die Brutalität und wie viel Blut spritzt und was ja Terrifier eigentlich ausmacht, dass wir erstmal ganz lange über die Story reden, weil, habe ich ja gerade schon gesagt, weil das wirklich, glaube ich, einer meiner 2 ganz großen Schwachpunkte war. Und würde ich das jetzt positiv formulieren, könnte man es ja auch so drehen, dass es ja auch dann auf der anderen Seite einigermaßen erstaunlich ist, dass so eine vermeintlich stumpfe Slasher-Metzel-Access-Serie wie Terrifier, dass die dann so viel Story hat oder so eine seltsam aufgeblasene Lore, dass man darüber aber ganz lange reden kann. Und das, muss ich zugeben, das gefällt mir an der Terrifier-Reihe. Also, dass die so, so mutig komplett ins Übernatürliche springen, wirklich Dämonen, Engel, Gut gegen Böse. Und auch, also ich glaube, dieses Motiv Gut gegen Böse, das ist ja jetzt auch nicht neu. Also im Prinzip ist ja Sienna quasi die moderne Version von so einem Final Girl. Kennen wir ja aus diversen Slasher-Filmen. Genau. Ja, gibt's ja überall. Aber also dadurch, dass sie jetzt fast so was Engelsgleiches hat, und wir erinnern uns, am Ende von Terrifier 3 kriegt sie auch so eine Dornkrone aufgesetzt, wie Jesus. Also, ich glaube, das kann kein Zufall sein, dass Damien Leone hier ganz klar christliche Symbolik und auch christliche Mythologie und Bildsprache bedient. Also, so gesehen könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass im Kern Terrifier ein ziemlich konservativer christlicher Film ist, wo eine Jesusfigur, ja, eine Jesusfigur kämpft gegen eine Form des Teufels, wenn ich es jetzt mal ein bisschen versimplifizieren würde. Und das muss ich sagen, das finde ich einigermaßen spannend. Das sieht man ja nicht mehr so oft im Kino.
Und das auch noch dann schön mit dem Weihnachtssetting. Ein Weihnachtsfilm für die ganze Familie. Kannst du Oma und Opa kannst du hinsetzen. So, hier habt ihr euren schönen kleinen Glühwein hier, ein bisschen Kuchen und dann ziehen wir uns jetzt Terrifier 3 rein. Großartig. Aber ich sehe das genauso. Wenn man mal vor allem zurückdenkt, Terrifier 1 hat ja im Prinzip eigentlich gar keine Story. Das war ja wirklich nur einfach dieses Warehouse, wo dann die Frauen reingeraten sind, oder diese Schule, ich weiß gerade nicht mehr genau, es war irgendwie so ein Mix aus beiden. Und letztendlich war ja nur die Geschichte, okay, da ist ein Psycho-Dämon-Clown, der Leute abmurkst. So, das war es ja eigentlich auch so. Und dann hast du plötzlich im zweiten Teil zum ersten Mal im Prinzip eine Geschichte gehabt mit neuen Charakteren, die etabliert wurden. Und wo man ja auch jetzt nicht irgendwie so ganz sicher war. Also ich hätte auch mir vorstellen können, dass sie sagen, ey, das war jetzt erstmal nur so der Part vom zweiten Teil. Vielleicht machen sie den dritten Teil sogar noch wieder mit anderen Leuten. So, keine Ahnung. Ist ja auch recht ungewöhnlich, dass die Hauptcharaktere von einer Reihe erst in dem zweiten Teil eingeführt werden. Weißt du, ich meine? Weil im Prinzip ist ja wirklich der erste Teil nur so eine Art Intro, um schon mal so eine kleine Geschmacksprobe zu bekommen, wie das eigentlich aussehen könnte. So, und der zweite führt dann erst eine Geschichte mit Charakteren und so weiter ein und baut darauf auf. Ich weiß noch, wo wir hier den zweiten auch geguckt haben und das am Ende wirklich losgeht und sie auf einmal wie so eine Walküre da steht mit ihrem Schwert und wiederbelebt wird und sowas. Da dachten wir auch so, was passiert eigentlich so? Also was baut der Film jetzt hier gerade auf? So. Und da hätte ich mir eigentlich halt nach wie vor halt gewünscht, dass er da so ein bisschen noch drauf aufbaut und vielleicht noch einen Schritt weiter geht und nicht das Gleiche noch mal wiederholt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so eine kleine zeitliche Komponente war, dass er nicht ganz wusste, so wie er das jetzt in der Zeit groß aufbauen kann. Und vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht war es echt auch so ein bisschen Druck, weil, muss man halt sagen, so nach Terrifier 2, viele Leute waren gehypt auf den dritten Teil, wie man jetzt ja auch an den Zahlen sieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das an so einer Person wie Leon auch nicht so ganz spurlos vorbeigeht. Also der Druck muss auf jeden Fall da gewesen sein, das Ding krasser zu machen, größer zu machen und irgendwie, ja, auf das aufzubauen, was der zweite Teil schon vorgelegt hat. Und das hat er zumindest für mich von der Story halt wirklich nicht geschafft, nicht mal ansatzweise. Aber um etwas Positives vorzuheben, so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich mag einmal, dass der Film etwas kürzer geht. Also er geht jetzt nicht viel kürzer, aber er geht zumindest so, glaube ich, 12 Minuten oder sowas kürzer. Weil von uns beiden so einer der Kritikpunkte war ja beim zweiten, recht groß, dass der sich sehr lange anfühlt und vom Pacing vielleicht nicht ganz so doll hinhaut. Ich finde auch hier und da, der dritte hat das noch nicht so wirklich ganz perfektioniert. Ich finde gerade so zum Anfang, der lässt sich schon ein bisschen sehr lange Zeit. Also der braucht irgendwie auch Zeit, um in Fahrt zu kommen, aber nicht so ganz immer auf die beste Weise, finde ich. Und hier und da könnte man, glaube ich, so ein bisschen Fleisch rausschneiden. aber ich finde es zumindest schon mal schön, dass der ein bisschen kürzer geht. Ich finde, dass die Prosthetics noch besser geworden sind. Also Hut ab. Im zweiten Teil fand ich die schon wirklich großartig, aber im dritten merkt man auf jeden Fall auch da noch mal, dass der so ein bisschen zugelegt wurde. Und er sieht auf jeden Fall auch noch deutlich schicker aus. So, also der Sprung vom ersten zum zweiten, den hat man deutlich gespürt. Sowohl ein bisschen von den Schauspielern, aber vor allem auch von dem Bild. Und ich finde jetzt noch mal, der Sprung vom zweiten zu dritten ist noch doller. Ich finde, der sieht noch mal deutlich schicker aus, fühlt sich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen hochproduzierter aus. Aber ey, der kostet halt auch jetzt 2 Millionen statt 250.000, ne? Von daher ziemlich gut.
Ja, und also ein Faktor ist ja nicht nur das Geld, sondern dass Damien Leon im ersten und im zweiten, und das sollte man echt nochmal explizit erwähnen, weil ich glaube, das ist allen Leuten nicht unbedingt klar, der hat ja wirklich die ganzen Tricks, die Prosthetics, die Schminke und die Maske, das hat er wirklich selber gemacht. Ja. Ne? Er saß selber da und hat morgens seinen Hauptdarsteller 2 bis 3 Stunden lang geschminkt, bis er geil aussah. Und jetzt für Teil 3 hat er nicht nur mehr Budget bekommen, sondern das hat ihm natürlich auch erlaubt, sich ein Team zusammenzustellen und sich wirklich komplett auf die Regie zu fokussieren, so dass er nicht mehr wirklich Hand bei der ganzen Schminkerei legen musste. Und vor dem Hintergrund, also würde ich ja auch zustimmen, ich finde qualitativ die Tricktechnik, die Schminke, die Maske, das Kunstblut wahrscheinlich noch besser. Ich muss aber sagen, es hat bei mir alles nicht so einen starken Eindruck hinterlassen wie noch in Teil 2. Und das könnte vielleicht ausschließlich an dieser legendären Schlafzimmer-Szene liegen. Aber die hat sich mir so eingebrannt. Ich fand das so einen krassen Showstopper, so eine Szene, die quasi aus dem Stand heraus so einen Legendenstatus bekommen hat, dass ich beim Gucken des dritten die ganze Zeit auf die Szene gewartet habe, die diese Szene aus dem zweiten nochmal schlägt. Von daher, also es tut mir selbst ein bisschen leid, so manchmal hatte ich das Gefühl, ich kann gar nicht so richtig wertschätzen, wie viel Liebe und Arbeit zum Detail und gutes Handwerk in den Szenen in Terrifier 3 steckt, weil sie so im Großen und Ganzen gesehen, aber für mich nicht die Wirkung hatten, wie diese eine Szene in Teil 2. Aber vermutlich hast du schon recht, so rein qualitativ, objektiv gesehen, ist das wahrscheinlich alles noch mal eine deutliche Spur geiler als in Teil 2. Das stimmt schon.
Aber da ist es wieder das Ding. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Film wahrscheinlich doch im Grundkern deutlich besser als Gesamtwerk ist, als wir uns den beide gerade machen, weil die Erwartungshaltung einfach so groß war bei uns und auch bei vielen anderen, die einfach aufgebaut wurde durch unsere eigenen Intentionen, so was wir erwarten bei so einem Film wie Terrifier 3, aber auch irgendwie so was äußerlich ganze Zeit in den Medien rumgetragen wurde wieder. Ja. Ganz ehrlich, diese Schlafzimmer-Szene, guter Punkt, weil ich habe auch ganze Zeit irgendwie auf diese eine große Knaller-Szene gewartet, die dann irgendwie im Nachhinein hängen bleibt. Und die kam für mich auch irgendwie nicht. Ich hatte halt im Voraus leider gehört, dass Leute eine Duschszene voll abfeiern, dass die wohl richtig krass sein soll, richtig hardcore. Und als wir dann in diesem Film an diesem Punkt angekommen sind, wo man ahnen konnte, dass es jetzt gleich passiert, dass diese Szene jetzt gerade aufgebaut wird, da war ich dann sehr, ich muss leider sagen, enttäuscht. Einfach aufgrund der Erwartungshaltung, die sich aufgebaut hat. So, weil ich dachte mir am Ende so, okay, das war's jetzt so. Und das finde ich immer ein bisschen beeindruckend, weil die Sachen, die da gezeigt wurden, die sind nicht zimperlich. Die sind teilweise richtig hardcore und absurd. Also wenn Arthur jemanden wirklich nach und nach in der Mitte auseinandersägt mit so einer Kettensäge und dann zeigen sie noch richtig edgy, wie dieser Penis da durchgesäbelt wird und die Kettensäge kratzt auf diesen Fliesen auf dem Boden und das Mädel ist da irgendwie zerfetzt in der Dusche und so weiter und so fort. Aber irgendwie man ist so abgestumpft auch vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir im Nachhinein, weiß ich nicht, das hat mir jetzt nicht so richtig, ich fand es jetzt nicht so krass und drüber. Und ich fand es vor allem auch, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich fand es auch jetzt nicht mehr so drüber, dass es lustig ist. Weil gerade die Schlafzimmer-Szene, die du erwähnt hast, wie der da die Mädel den Arm 5-fach umdreht und dann halt mit dieser blöden Bleiche und dem Salz reinkommt. Ich habe mich weggeschmissen. Das ist so dumm. Und die Gallonen an Blut, die da rausschießen, wo ich immer noch nicht weiß, wie Leute das ernst nehmen können. Das ist so drüber und so absurd. Und auch wenn der da mit seiner Kalaschnikow oder sowas Leute umgebrettert hat im zweiten Teil, in dieser Traumszene, ich fand's einfach saulustig. Im dritten Teil habe ich so eine Szene nicht in der Form gehabt. Weiß nicht, das hat so für mich sich so durchgeplätschert. Das war mehr so ein, ah, okay, jetzt kommt wieder eine Kill-Szene. Ah, okay, ja, ah, okay, gut, okay.
Ey, ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe das auch mitbekommen. Also ich habe versucht, mich nicht spoilen zu lassen. Und ich war sowieso schon immer so ein bisschen besorgt. Der in meinem Hinterkopf war immer so diese nagende Grundangst, dass ich schon jetzt ein bisschen zu sehr gehypt bin. Weil ich glaube, auch darüber haben wir kurz gesprochen. Oder ich habe dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt oder irgendwie sowas. Aber irgendwann hat der Darsteller von Art, ich vergesse immer, David Howard Thornton, so heißt er, ne?
Ja, genau.
Du bist immer der Mann für die Namen. Ja, der hat irgendwann auch gesagt, so in Teil 3, da kommt es so zu einer Sache und die findet er auch selbst privat als Mensch ganz, ganz schlimm und da muss er fast kotzen am Set und so. Und da dachte
ja,
ich,
genau.
Oh, geil, was kommt denn jetzt? Ja, und deswegen dachte ich, okay, ich bin jetzt schon gehypt, jetzt höre ich vielleicht mal lieber auf, aber ich habe trotzdem mitbekommen, dass es halt diese eine Szene unter der Dusche geben sollte. Da dachte ich schon, oh boy, here we go, das wird geil. Und als sie dann kam und ich gesehen habe, das war's jetzt, ja, da war ich doch wirklich einigermaßen ernüchtert. Und ich habe mehrere Theorien, warum diese Szene, die ja, glaube ich, ziemlich sicher als Äquivalent zur Schlafzimmerszene in Teil 2 aufgebaut war, also die eine Szene, an der der ganze Film hängt, über die man dann redet, die dann so zu einem Meme wird. Meine Theorie, warum die nicht funktioniert, besteht aus zwei Aspekten. Zum einen, glaube ich, also so blöd es klingt, ne, aber dass jemand mit einer Kettensäge zersägt wird, das haben wir gefühlt schon in so vielen Horrorfilmen gesehen. Also mal nur angedeutet, mal explizit, mal so dermaßen drüber, dass das Blut nur so an die Linse spritzt. Aber die Idee ist nicht neu. Und ich meine, ja gut, dann wird halt dem einen Typen irgendwie die Kettensäge von hinten in den Arsch gerammt. Aber das macht letztendlich macht das ja keinen großen Unterschied. So, also ich meine, egal wo du eine Kettensäge ansetzt, Fleisch reagiert auf eine ganz spezielle Art auf diese Kettensäge. Da ist es völlig egal, ob ich dir die an den Arsch halte oder an deinen Hals oder hinten an den Rücken oder an den Bauch. Nach 0,4 Sekunden bestehst du aus Hackfleisch. So, deswegen, also konzeptionell finde ich die Idee, finde ich einfach nicht mehr so originell. Da dachte ich, och, ey komm, Alter, du bist doch hier Terrifier. Du bist doch der Film für die originellen Kills. Und ich muss zugeben, in Terrifier 3 gibt's ein paar originelle Kills. Wir haben den Kills hier in der Kneipe mit dem flüssigen hier Stickstoff oder was das ist, so wo der Typ da vereist wird und man haut ihm Art mit dem Hammer die Körperteile ab, fand ich lustig. Oder am Ende die Glastube mit der Ratte drin, die sich dann so durch die Eingeweide frisst und so, das ist klar, das ist irgendwie alles, ja, sind nette, verspielt perverse Ideen, aber speziell dieser Kettensägen-Kill, den finde ich konzeptionell von der Idee, vom Konzept her, finde ich das einfach einigermaßen abgedroschen. Da war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Und zum Zweiten, und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber fandest du auch, dass speziell diese Kettensägen-Szene, dass sie so ganz komisch geschnitten war?
Alter, ja.
Also, es gab extrem viele Nahaufnahmen.
Ja.
So, wo du konntest einfach so das Ausmaß der Zerstörung aller menschlichen Körper konntest du gar nicht so richtig greifen, weil die Kamera immer ganz, ganz viel zu nah dran war und du konntest gar nicht richtig sehen, wo exakt jetzt die Zähne der Kettensäge sich ins Fleisch fräsen.
Das habe ich, in der Dusche zumindest, habe ich das so ein bisschen als Hommage an Psycho gesehen, dass die Kamera so eher auf das Schreien fokussiert ist. Aber das hat für mich nicht zu einem Terrifier in dem Moment gepasst. Und das haben sie auch ein bisschen zu doll übertrieben.
Das ist ein guter Punkt. Ja, vielleicht ist noch. Guck mal, jetzt hätte ich gern schon die Blu-ray mit dem Audiokommentar, weil ich kann mir total vorstellen, dass exakt das der Sinn und Zweck dieser Szene war. Das ist ein voll geiler Gedanke. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Aber, also, selbst wenn es so gewesen sein sollte, wie bei dir, dann hat es für mich auch nicht so richtig gezogen, weil ich mir denke, ja, das ist irgendwie nett und da zwinkert man so ein bisschen den Filmexperten zu, aber das ist vielleicht nicht so der richtige Kontext. Also für mich, ein Terrifier-Film muss nicht clever sein. Du musst da keine cleveren Referenzen reinbauen. Demi Leon, der muss mir nicht beweisen, dass er weiß, dass es den Film Psycho gibt. Das wissen wir alle so. Ich brauche diese Referenz nicht, wenn es eine gewesen sein sollte. Ja, also letztendlich war das eine Szene, wo ich, also da dachte ich, okay, kommt später noch mal ein Uncut ist der Film ja schon. Aber also ist die Szene eigentlich dann doch gekürzt?
Das ist aber sau komisch, dass man so einen Gedanken bei einem Terrifier haben muss, oder?
Ne? Fand ich auch so. Ich möchte diesen Gedanken nicht haben. Ey, pass auf. Und noch ein drittes. Ey, wir haben es vorhin schon gesagt. Terrifier, die ganze Serie, ist edgy für edgy Boys und ich bin edgy Boys und deswegen sage ich es jetzt, ich fand es auch echt enttäuschend, dass wir verdammt nochmal in einem Terrifier-Film, warum sehen wir eigentlich keine Titten mehr? Jetzt mal ehrlich, ich habe kein Problem damit, wenn irgendwie ein Sack zertreten wird und ein Penis zersägt, voll Gleichberechtigung, die Frauen sollen zersägt werden, die Männer auch. Aber ich kann mich erinnern, ich war aufs Angenehmste überrascht, als ich Terrifier 1 gesehen habe und ich dachte, Alter, okay, der Film ist nicht nur brutal, sondern das zeigt auch nackte Haut. So richtig schön schmieriger Drecksfilm für so Chauvinisten. Hammer. Wie die guten alten Horrorschinken damals mal waren. Und davon haben wir uns jetzt irgendwie auch total gelöst. Und ich muss sagen, ja, nee, sorry, haltet mich für ein stumpfes Schwein, aber finde ich irgendwie enttäuschend. Ich dachte mir, Alter, komm, du hast eine Schauerszene. Was ist los, Terrifier? Wo ist dein Biss? Ich dachte, Terrifier ist hier so der Punk. Weißt du, Terrifier ist so, der rotzt allen anderen ins Gesicht und der macht das, was sich keiner traut. Und wenn du die ganzen empörten Mütter hast, die vor dem Kino protestieren, wir wollen diesen Schund unseren Kindern nicht zumuten, dann denke ich, ja genau, exakt das macht Terrifier. Geil. Den ganzen Moralaposteln und den ständig empörten Schneeflöckchen kotzt der so richtig dreckig ins Gesicht. Und so hat sich der dritte Teil leider nicht mehr angefühlt.
Ja, das hatte ich auch so ein bisschen bei der Duschszene, glaube ich, war das für mich am meisten hervorstechend. So, die Kamera war super nah dran, es wirkte alles so ein bisschen safe, die Schnitte waren saumerkwürdig, also nicht mal abseits, nicht mal nur diese nahe Kamera, aber gleichzeitig hast du auch wirklich sehr schnelle Cuts immer hin und her gehabt. Und irgendwie hat es für mich halt nicht funktioniert. Ich habe das so ein bisschen die Nähe zu dieser Szene so ein bisschen verloren und es wirkte alles eher wild und unübersichtlich und eigentlich war ja Terrifier immer so Richtung, wir halten drauf, weißt du? Und das hat er so ein bisschen von weggenommen. Und ja, das, was du meinst halt so, ich glaube, dieses Dreckige, das hat er auch nur im ersten Teil in so ein paar Punkten gehabt. Das hat er vielleicht auch so ein bisschen schon im zweiten nicht mehr so krass gezeigt, bin ich jetzt ja, der okay, Meinung.
Stimmt. Und also, nur noch mal für den Kontext, ne? Ich gehe doch nicht in einen Terrifier-Film, um da jetzt irgendwie nackte Brüste zu sehen. Also, ne, ist schon klar, so darum geht's ja nicht wirklich. Da kann ich mir eine Million andere Filme im Internet angucken. Ich fand das einfach nur so erstaunlich. Also, das fühlte sich irgendwie an, weil du vorhin von Druck gesprochen hast, dass Damien Leone ganz viel Druck verspüren muss. Und ey, wirklich, ich will mit dem Typen nicht tauschen. Ich sitz hier bequem auf meinem breiten Arsch, hab einen Wein in der Hand und klug scheiß hier rum. So, also ich hab hier keine krasse Eigenleistung. Ist mir schon klar. Aber so manchmal habe ich mich gefragt, ob mit Terrifier 3 Damien Leone jetzt so ein bisschen den Druck tatsächlich, ich weiß auch nicht, der Industrie schon spürt oder so. Oder vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht hat Sienna Miller auch gesagt, ey, hör mal, so, können wir vielleicht so den Sex so ein bisschen runterfahren, weil ich fühle mich damit nicht wohl und irgendwie so, lass uns doch vielleicht lieber wirklich den Fokus nur auf schön, cleane, saubere, blutige Splattergewalt legen, aber bitte um Gottes Willen keine nackte Haut, keine nackten Brüste, kein Sex. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fand das irgendwie so auffällig. Mhm. Speziell eben, weil dieser Kill unter der Dusche stattfindet und ich dachte mir, weiß ich nicht, so der alte Damien Leone, so als Terrifier angefangen hat, der hätte doch keine 0,4 Nanosekunden nachgedacht und der hätte uns natürlich nackte Haut präsentiert. Ey, und meinetwegen auch ruhig vom Typen. So, weißt du, also, wie ich gesagt habe, ich meine das auch voll ernst. Ich finde das geil, dass Art mittlerweile irgendwie auch Dudes zersägt und abschlachtet. Das müssen nicht immer nur die Mädels sein. Ich finde das wirklich, wirklich cool. Das macht ihn noch ein bisschen unberechenbarer, noch ein bisschen fieser und dem ist scheißegal.
Und vor allem Kleinkinder.
Und auch Kleinkinder, das ist auch eine Sache, finde ich prinzipiell auch gut. Auch da war mir der Schockeffekt nicht hoch genug. Aber prinzipiell finde ich geil, dass Art quasi tötet um des Tötens willen. Und da ist ihm quasi auch egal, wen. Finde ich alles cool. Aber mir ist einfach nur aufgefallen, dass er sich in manchen Bereichen, für die Terrifier ja irgendwie so schnell so berühmt-berüchtigt wurde, sich so ein bisschen zurückhält. Und ich wüsste wirklich wahnsinnig gern, ich hoffe, dass ganz, ganz, ganz schnell nach Kinostart der Film auf Blu-ray rauskommt und ich hoffe wirklich, dass ein längerer Audiokommentar drauf ist oder wirklich ausführliche Interviews mit Leon, weil ich echt gern wüsste, was so sein kreativer Ansatz für Terrifier 3 war. Oder vielleicht, letzte Theorie, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber vielleicht hat er sich ganz bewusst zurückgenommen in allem, um mit Teil 4 so richtig den Sack zuzumachen und so richtig mit dem Dampfhammer auf die Fresse zu hauen und uns Sachen zu zeigen, von denen wir jetzt nicht mal im Traum was ahnen. Das fände ich natürlich am geilsten, weiß ich aber nicht.
Ich könnte es mir tatsächlich ein bisschen vorstellen, aber ich könnte es mir weniger vorstellen, dass es geplant war, sondern dass sich das jetzt durch die Situation ergeben hat oder ergeben wird, dass der so erfolgreich gerade ist. Weil ich Jetzt hat er das Budget verachtfacht. Ich glaube, da kann er ruhig noch mal ein bisschen mehr nuts gehen im nächsten Teil. Und ich glaube auch, dass da jetzt ein gewisser Vertrauensvorschuss von Investoren da sein wird, der vorher nicht da war. Spätestens jetzt. Deswegen glaube ich, können sie mit dem dritten Teil, mit dem vierten Teil deutlich mehr durchdrehen nochmal. Und ich hoffe, dass sie dann so ein paar Sachen angehen, die wir halt auch eben schon gesagt haben, so, dass sie wirklich mal einen Schritt weitergehen und ein bisschen absurder werden und sowas. Ich glaube tatsächlich auch, die Höllensequenz, die wir uns so ein bisschen erwünscht haben, dass die eher nochmal dem dann doch vielleicht ein bisschen eingeschränkten Budget zum Opfer gefallen ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht nochmal mehr Thema sein wird in dem nächsten Teil. Zumindest kann man es hoffen. Aber da ich gerade das mal angerissen habe mit den Kleinkindern, ich habe es tatsächlich nicht so sehr in Erinnerung gehabt, dass Art auch anders als zum Beispiel so ein Michael Myers zum Beispiel, ne, wie man halt gesehen hat, so, oder wo man zumindest nicht so ganz weiß, dass der nicht vielleicht auch so ganz, ganz junge Kinder geht. Zumindest wenn man jetzt zum Beispiel die letzten Halloween-Filme anguckt, ne? Da muss ich sagen, ich fand die Intro-Sequenz von Terrifier 3 dann doch sehr effektiv. Dieser Moment, wo er hochschleicht, diese Treppe langsam mit der Axt und das Kind unten, die Schwester von dem Jungen, der da gleich abgemoxt wird, dass die da unten an diesem Geländer einfach nur diesem vermeintlichen Weihnachtsmann, dem, wo sie denkt, so okay, das wäre er, hochsieht, wie er hochläuft. Man sieht nur, wie er ins Zimmer ihres Bruders geht und dann einfach diese Geräusche von dieser Axt, die diesen Körper durchtrennt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hätte man es auch gar nicht zeigen müssen, weil das fand ich sauhart. In dem Moment dachte ich so, wow, okay, du hast mich, Terrifier. Ich bin sehr gespannt, welche Grenzen du jetzt noch so im Laufe des Films überschreiten möchtest. Das hat bei mir funktioniert tatsächlich. Das Intro fand ich dann doch sehr doll. Und irgendwie ist es für mich dann so ein bisschen abgeflacht. Da fand ich tatsächlich manchmal irgendwie so das, was jetzt nicht explizit vielleicht gezeigt wird, krasser als letztendlich die Over-the-Top-Szenen in dem dritten Teil.
Weißt du was? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, dass das Intro von Terrifier 3 schon das Beste am gesamten Film war. Und das ist natürlich so ein bisschen fast tragisch in der Rückschau. Aber ich gebe dir da voll recht. Ich fand die ersten paar Minuten, quasi den Cold Opener, die ganze Szene in dem Haus, so die Familie feiert fröhliches Weihnachten, die fand ich wahnsinnig stark. Yeah. Und zwar nicht nur, wie du gesagt hast, also nicht nur der Gewalt wegen. Und ich kann mich auch erinnern, die Szene, wo er im Zimmer des kleinen Sohns ist und man hört einfach nur das Messer in den Körper eindringen. Und der Sohn schreit ja nicht mal, weil er schon durch den ersten Stich getötet ist. Und man hört einfach nur die Also das fand ich wirklich, wirklich hart. Und was mich da bei der Szene beeindruckt hat, ist, dass es eben nicht nur die Gewalt war, sondern da dachte ich, ey, Leon ist mittlerweile so souverän und vergleichsweise hat er sich so gebessert als Regisseur, dass der auch wirklich atmosphärische, echt spannende Sequenzen hinkriegt. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, also bei aller Kritik, die er also vorher schon bekommen hat und auch jetzt bekommt und wahrscheinlich dann auch für seine nächsten Filme bekommen wird, aber ich finde, du merkst wirklich, was der seit Teil 1 alles gelernt hat. Und er hat ja gesagt, schon für Teil 2, weil ihn der Erfolg von Teil 1 selber so überrascht hat und er hatte dann auch hohe Ansprüche an sich selber, was den zweiten Teil angeht, dass er dann erst angefangen hat, sich so richtig mit Regie zu beschäftigen. Also er hat ganz viele Bücher darüber gelesen, wie man Regie führt, er hat sich Audiokommentare angeguckt, ganz viele Filme studiert und so, weil er wirklich besser werden wollte. Und ich muss sagen, also die Investition hat sich da wirklich gelohnt. Ich finde die, also qualitativ vielleicht nicht auf dem Level wie die Einstiegsszene von Scream, aber ich habe mich ein bisschen daran erinnert gefühlt. So, weißt du, die wirklich echt ernsthaft unheimlich ist und ernsthaft düster und wirklich spannend und wo der Humor jetzt noch nicht so in den Vordergrund gerückt ist, das kommt alles später. Vielleicht war auch das eine Reminiszenz an Scream, das fände ich natürlich auch ziemlich cool. Aber das fand ich auch einen sehr, sehr starken Einstieg. Aber dann natürlich vielleicht ein bisschen ungeschickt, dass du im Prinzip dein Pulver schon nach den ersten 10 Minuten verschossen hast. Und das Niveau kann dieser Film dann nicht ganz halten. So, aber kann es sein, dass auf YouTube dieser Cold Opener, dass der komplett schon zu sehen war? Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass man sich die ersten 10 Minuten, also genau den Anfang, als PR-Maßnahme, dass man sich die komplett auf YouTube schon angucken konnte. Das hast du aber vorher auch nicht gemacht.
Nee, also da weiß ich gar nichts von.
Okay, ich habe es auch nicht so verfolgt, weil wie gesagt, ich wollte mich da gar nicht weiter spoilen und hypen lassen, deswegen habe ich das alles gar nicht verfolgt. Aber ich meine, dass das quasi als offizieller Appetizer, als Appetithappen auf den YouTube-Kanal hochgeladen wurde, sodass Leute sich die ersten 10 Minuten schon angucken konnten. Und da denke ich, ja, auf der einen Seite natürlich geiles Marketinginstrument, aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch ein Boomerang werden, wenn manche Leute dann vom Rest des Films, so wie wir, ein bisschen enttäuscht sind. Aber so oder so, auf jeden Fall eine geile Einstiegsszene.
Ey, mega. Und ich finde vor allem, zumindest kann ich jetzt für mich sprechen, ich finde Art the Clown nicht wirklich gruselig. So, also ich finde ihn einfach nicht unheimlich. So, wenn, ich spüre so die Bedrohung nicht wirklich. Ich finde eher geil zu sehen, was der für abgefuckte Scheiße macht. Weißt du, weil ich finde ihn, eher so ein Over-the-Top-Charakter und sehe einfach gerne, was der für merkwürdige Sachen auf einmal tut. Aber in diesem Intro, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich ihn wirklich unheimlich. Und ich fand auch, dass da ausnahmsweise mal wirklich dieser Horrorfaktor richtig zum Spinn gekommen ist. Sehr ungewohnt irgendwie, eine ganz andere Stimmung. Ich kann das nicht ganz in Worte fassen, aber ich fand den Einstieg von Terrifier 3 wirklich stark. Und irgendwie ist es dann auch wieder so ein bisschen abgeflacht. Und dann hast du halt sehr, sehr lang auch so eine Szene, mehrere Szenen, wie du halt Art the Clown folgst und Vicky und dieser ganze Einstieg, wo sie wieder in diesem Haus sind und weiß ich nicht, sie irgendwie sich in die Badewanne legt und Pulsadern aufschneidet und dann in ihrem eigenen Blut badet und sowas. Ja, das ist alles edgy, das ist alles abgefuckt und
das ist so edgy alles.
Es ist super edgy. Ich dachte noch so, okay, wow. Aber irgendwie zieht sich das zu lange. So, das ist wieder sowas, das muss irgendwie nicht sein, weil gefühlt ist so das erste Drittel vom Film ist nur, wie die wieder zusammenkommen und Sachen planen. Dann hast du das zweite Drittel ist der Aufbau wieder mit Sienna, so wie sie mit den Sachen umgegangen ist. Und der dritte Part von diesem Drittel ist halt wirklich exakt eigentlich das Finale vom zweiten Teil, bloß in einem anderen Setting. Es ist zu Hause, bloß nicht im Terrifier. Es ist irgendwie ein bisschen schade. Aber hier und da gibt's halt immer wieder so ein paar kleinere Highlights für mich. Ich mag das Intro verdammt gerne. Also es ist, glaube ich, für mich sogar wirklich, wie du auch schon sagst, das Beste am Film. Es ist am meisten hängen geblieben irgendwie. Ich mag die Bar-Szene extrem gerne, wo Art reinkommt einfach. Da sitzen da ja irgendwie so zwei, drei abgehalftete Dudes. Der eine in so einem Weihnachtsmann-Kostüm. Der Barmann, der runtergerockte. Und dann kommt ja Art so vorbei, guckt einfach nur durch dieses Fenster und sieht diesen Weihnachtsmann-Verschnitt und freut sich wie so ein kleiner Junge. So, oh, geil, ja. Ich kann auf Santas Schoß sitzen. Ey, da auch wieder, ne, David Howard Thornton, meine Fresse, der macht einfach Spaß. Den guckt man gerne zu. Der liebt das richtig, der liebt, was er macht. Und er ist für mich immer noch mit das Geilste an dem ganzen Film. Also die Art, wenn Art wirklich er selbst sein kann, ist fantastisch. Und gerade in dieser Szene, ich mochte tatsächlich auch die Szene vor dem Kill, bevor es absurd wurde. Ich mochte irgendwie diesen Aufbau, so wie sie erst mit ihm umgehen, weil sie denken so, okay, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht, aber wir wollen jetzt auch keine Arschlöcher sein, so auch irgendwie ist auch ganz lustig, aber dann zeigt er halt immer wieder zwischendrin so, was er eigentlich für ein Freak ist, wenn er einfach so auf seinem Schoß sitzt und einfach ihm ans Bein pisst. Und dann danach diese Interaktion wieder, das war auch eine große Lacher für mich im Film. Wieder einmal, die Szene, wenn ein psychopathischer Killer wie Art the Clown. Es ist, als würde Michael Myers plötzlich eine Kalaschnikow ziehen und Leute abknallen. Ey, wie er einfach so eine Knarre zieht und zwei Leute nach diesem Aufbau einfach umknallt. Tot. Sie sind einfach gone. So, er zerlegt die nicht im Detail, sondern er zieht einfach eine Knarre und schießt die beiden ab. Ich weiß nicht, warum das für mich jedes Mal so kickt, aber wenn dieser blöde Pantomime eine Pistole zieht und Leute ummurkst, ich muss jedes Mal lachen. Das sieht so absurd aus. Es ist so bescheuert.
Ey, also ja, das war vielleicht, was den komödiantischen Aspekt angeht, wahrscheinlich auch mein Highlight. Ich mag das einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich finde dann Art so geil, der hat einfach Freude an seinem Job. Der ist da, um eine Sache zu tun, und das ist nämlich zu killen. Und das ist dem Scheiß egal wie. Der hat nicht so einen versponnenen Killer-Kodex, man darf nur Waffen benutzen. Nein, Bullshit. Nee. Da zückt er halt eine scheiß Wumme und pustet die einfach um. Hauptsache, am Ende liegen da Leute tot auf dem Boden. Das finde ich echt richtig schön. Und die Bar-Szene, die habe ich auch in ganz guter Erinnerung, weil du gerade meintest, du mochtest den Aufbau vor dem Kill. So ein ganz, 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 ganz kleines bisschen hat das fast was von so einem Tarantino-Film, so weißt du?
Ja.
Wo sich so langsam so eine Spannung aufbaut und du weißt, dass es in Blutvergießen enden wird, aber du bist erstmal dabei, einfach so Figuren dabei zuzusehen, wie sie interagieren? So, wie reden die miteinander? Worüber reden die? Wann und wie kippt die Stimmung? Also auch hier, ne, mir ist schon klar, Damien Leone ist kein Quentin Tarantino, wird er wahrscheinlich auch nie werden, muss er ja auch nicht unbedingt. Aber daran habe ich mich auf jeden Fall erinnert gefühlt. Und so ganz kleines Goodie, das mochte ich wieder ganz gern, für so Horrorfans, also Clint Howard spielt damit, hat da eine kleine Rolle und das ist ja auch so ein Charakterkopf, den sehe ich persönlich immer sehr gerne. Und der Weihnachtsmann wird gespielt von Daniel Roebuck und den habe ich, also ich verbinde den immer sofort mit Lost, da spielt er Leslie Arzt und ich glaube letztes Jahr hat er in Rob Zombies The Monsters Film mitgespielt, ja. Da spielt er Herman Munster und zwar auch ziemlich gut, ohne Scheiß. Also es ist ein ganz weirder Film, über den möchte ich gern fast mal reden, das ist wie so ein Fiebertraum, ganz seltsamer Film, dieser Monsters Film.
Und Tom Savini sieht man auch nochmal später.
Tom Savini steht da rum, so, also das wirkt jetzt nicht so, wie als müsste Damien Leone jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen da irgendwelche Easter Eggs reinquetschen oder so. Ey, guck mal, ist euch aufgefallen, das ist Tom Savini, so zwinker, zwinker. Aber so ein bisschen merkt man schon, ja, dass wahrscheinlich dieser ganze Film auch so in der ganzen Horror-Creator-Bubble, also bei den Filmemachern, auch seine Fans hat. Und die sind da, glaube ich, sehr gerne aufgetreten und mussten sich da nicht lange überzeugen lassen. Total. Also war einfach nett, das zu sehen. Aber ansonsten, weil du das gerade gesagt hast, mit der Komik von Art. Also ich sehe es genauso. So, ich finde teilweise, gerade im zweiten Teil, finde ich Art und wie er ist und was er macht und wie er sich gibt, seine Mimik, seine Gestik, finde ich ohne jede Ironie lustiger als fast alle echten, in Anführungszeichen, rein rassigen Komödien, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Also lustigerweise haben wir hier, ich und meine Mitguckerin, wir haben drüber diskutiert, weil die neulich auch bei Kino Plus war und da war eins der Themen, hier Komödien. So, was sind eigentlich gute Komödien der letzten paar Jahre? So, warum ist es so ein Genre, was es fast gar nicht mehr gibt? Wo sind diese globalen Kracherkomödien? So wie damals, weiß ich nicht, Dumm und Dümmer oder Verrückt nach Mary oder so. So, weißt du, irgendwie, als wäre ein Genre, als wäre das fast ausgestorben. ja, und da haben wir angefangen zu überlegen, so, ja, was sind denn so lustige Filme der letzten Jahre? Worüber habe ich mich sehr amüsiert? Und ich muss wirklich sagen, auch wenn es jetzt auch schon wieder vielleicht ein bisschen edgy klingt, aber mit das Erste sind wirklich die Terrifier-Filme, weil ich Art so wahnsinnig ulkig finde. Also im zweiten Teil, wie er mit dieser komischen Bommelbrille da steht, mit diesen Augen.
Alter, dem, ja.
So, das ist wahnsinnig witzig. Und jetzt eben auch in Teil 3, wenn er so krass übertrieben gestikuliert und seine Mimik und wenn er so enttäuscht guckt. Oh. So, ey, das bringt mich einfach zum Lachen. Aber auch hier wieder die kleine Einschränkung, nicht nur in Sachen Gewaltgeilheit, sondern eben auch in Sachen komödiantisches Potenzial fand ich den zweiten auch stärker. Also ich kann mich erinnern, beim dritten habe ich ein paar Mal geschmunzelt, vielleicht einmal so, ha, sowas gemacht. Aber so richtig lachen, wie wir beide auf deinem Sofa in Teil 2, musste ich in Teil 3 jetzt nicht.
Ja, und da frage ich mich halt, woran liegt es genau? Ist es, weil man abgestumpft ist und weil man weiß, was einem erwartet? Ist es der Film an sich? Sind es irgendwelche Szenen, die einfach anders gekickt haben bei uns? Oder ist es halt wirklich einfach so die Erwartungshaltung, dass man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, dass da irgendwas kommen muss, was einen erwischt wieder? Also ich kann es echt nicht in Worte fassen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei uns persönlich zumindest die Erwartungshaltung uns echt so ein kleines Bein gestellt hat. Ich weiß halt nicht. Ich habe so das Problem, ich kann diesen Film gerade nicht objektiv betrachten, genauso wenig, wie ich ihn beim ersten Mal objektiv betrachten konnte. Ich würde ihn ganz gerne wirklich irgendwann noch mal in Ruhe zu Hause gucken und da völlig unvoreingenommen reingehen, beziehungsweise vielleicht voreingenommen, dass man weiß, okay, der hat mich jetzt beim ersten Mal nicht überzeugt, mal gucken, ob es beim zweiten Mal anders ist. Aber irgendwas war da, irgendwas hat mir so ein bisschen so eine Bremse gegeben und ich kann leider wirklich nicht so ein endgültiges Fazit geben, wo ich sage, ich mag den Film einfach nicht oder ich mag nicht genau, was die Umsetzung ist von dem Film, den ich erwartet habe.
Ey, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich in so einer ganz ähnlichen Zwickmühle bin. Also auf der einen Seite muss ich ja anerkennen, dass ich vielleicht tatsächlich auch einfach ein bisschen zu hohe Erwartungen hatte. Und das speist sich unter anderem eben auch daraus, dass ich, ob ich wollte oder nicht, aber natürlich habe ich mich ein bisschen hypen lassen. Ich weiß es eigentlich besser, aber so manchmal, wenn ich mich dann wirklich auf was freue, ja, dann kann ich mich davon nicht frei machen, so dann lasse ich mich da auch so ein bisschen mitreißen. Und dann ist eventuell die Enttäuschung größer, als sie gewesen wäre, wenn ich das ganz nüchtern betrachtet hätte. Aber das ist halt irgendwie auch sehr schwer. Also das zum einen, okay, das gebe ich dem Film. Aber auf der anderen Seite trotzdem ist, glaube ich, bleibt meine Hauptkritik bestehen. Und ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung daran jetzt groß was ändert, aber dass Terrifier 3 den Vorgänger für mich in keinem Bereich toppen konnte. Mhm. Also weder was die Gewalt angeht, noch was die Comedy angeht, noch was wie die Story angeht. Und dann muss ich sagen, so ja, ich finde, dann ist man aber auch durchaus im Recht, da einfach einigermaßen ernüchtert oder sogar enttäuscht zu sein. Also was ich von einem Terrifier-Film nicht will. Und das wäre für mich echt, also wirklich eine absolute Katastrophe, wenn das in Teil 4 so sein sollte, dass der im Prinzip nur das macht, was wir alle von ihm erwarten. So, ich möchte, ja, dass Terrifier immer noch einen draufsetzt. Ich möchte, dass Terrifier immer eine Spur abgefuckter, eine Spur edgier, eine Spur dreckiger und eine Spur mutiger ist als alle anderen Filme. Und wenn Terrifier mit Teil 3 jetzt schon quasi auf so einem Plateau angekommen ist und sich nicht mehr steigern kann, dann muss ich sagen, dann weiß ich nicht, wie geil ein Terrifier 4 dann werden wird. Also was auch immer in Teil 4 passiert, aber da möchte ich wirklich mit offenem Mund auf die Leinwand starren und mir läuft fast das Gehirn aus der Nase, weil ich nicht glauben kann, was da gerade auf der Leinwand abgeht. Das ist meine Hoffnung. Das Gefühl hatte ich bei Teil 3 leider nicht. Und deswegen muss ich sagen, war das unter dem Strich ja doch eine Enttäuschung.
Aber stellt man sich damit jetzt nicht wieder so ein Bein, wenn man diese Anforderungen an einen Film stellt, die wahrscheinlich ein Film niemals wirklich erfüllen kann? Weil gerade so in Richtung Edginess, ne? Wenn man einfach nur die Endszenen beschreibt, pass auf. Eine Frau ist an einem Tisch, an einem Stuhl gefesselt, der Schädel ihrer, nee, war das Tochter? Nee, das war Jonathan Schädel in dem Gefängnis, ne? Aber sie dachte, das wäre der Schädel ihrer Tochter, genau. Wird genau. Von Ratten zerfressen vor ihren Augen. Sie ist an diesem an diesem Stuhl genagelt. Dann kommt jemand, nimmt ein Rohr, schiebt es ihr zwischen ihre Zähne, dass der Kiefer bricht, haut mit dem Hammer rauf, dass das Rohr in den Hals reinkommt. Dann nehmen sie eine Ratte, packen die in das Rohr rein, zünden die Ratten an, damit sie in den Hals runtergehen, während sie sich den Weg durch den Hals bahnen. Und der Adamsapfel nach vorne beugt, nehmen sie ein Messer, reißen den Hals auf, damit die Ratten aus dem Hals in der Mitte rausploppen. Weißt du, wie edgy das klingt? Das ist so völlig drüber. Und in dem Moment dachte ich auch so, okay, das ist wirklich gerade so wie ein edgy Teenager, der sich hinsetzt und möchte ein Skript schreiben, was eine krasse Filmszene in seinem Saw oder sowas wäre.
Mega.
Und genauso fühlt sich das halt auch an. Und in diesem Moment dachte ich das gerade auch so. Wie willst du etwas machen in einem Film, dass du als Person wie wir beide, dass wir da sitzen und denken so, krass, das haut mich gerade sogar weg, weil das finde ich so heftig. Ich glaube tatsächlich, das ist, ich will jetzt nicht sagen unmöglich, aber es ist nahezu unmöglich, an unsere eigenen Erwartungen wahrscheinlich mit so einem Film ranzukommen. Und das ist halt super gefährlich irgendwie bei so einer Art von Film, glaube ich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und wenn du es beschreibst, wirklich, das klingt so peinlich. Das ist so Panne, dass mir sowas gefällt. Oh Gott, ey, ich weiß. Ich weiß. Ey, aber ich finde einfach, verdammt noch mal, es muss doch einen geben, der edgy ist. So, weißt du, guck mal, alles ist mittlerweile, alles ist so super safe. Alles ist irgendwie rundgelutscht. Du hast doch nur noch diese keimfreien, familienfreundlichen Jumpscare-Paraden, die so ein James Wan macht. Oder du hast diese psychologisch deepen Slowburner von A24. So, und ey, ich kann ja auch an beidem meinen Spaß haben. Es gibt in beiden Bereichen gibt's gute Filme und schlechte Filme. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber ich vermisse grundlegend, und deswegen bin ich so froh, dass es sowas wie Terrifier gibt, ich vermisse grundlegend einfach diese Rotzigkeit und diese Gefährlichkeit, die Horrorfilme auch mal hatten. Also, wir haben ja schon oft über die Videonasties von damals gesprochen. Und also, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Horrorfilme, das ganze Genre, das hat wirklich Leute mal absolut geängstigt. Also auf so eine Art, dass sie wirklich Angst hatten um die Moral der Gesellschaft. Die wollten ihre Kinder davor beschützen. Die fanden das mit das Allerschlimmste, was man irgendwie nur in Filmform produzieren kann, und wollten uns als Gesellschaft vor diesem menschenverachtenden, gefährlichen Schund wirklich beschützen. Mhm. So, und also so Klar ist das natürlich in der Rückschau, ist das alles albern, aber ich vermisse so ein bisschen Filme, die zumindest probieren, so eine ähnliche Reaktion wieder hervorzurufen. Und deswegen finde ich so cool, dass es sowas wie Terrifier gibt, der vom Start weg so richtig rotzfrech genau dahin geht, wo sich niemand mehr hintraut und damit auch völlig allein auf weiter Flur steht. Was, glaube ich, auch ein Erklärmodell für den Erfolg von Terrifier ist. Es gibt gerade keinen anderen Film, der auch nur annähernd so ist wie Terrifier. So, also ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig. Und vor diesem ganzen Hintergrund finde ich's, also auf der einen Seite haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, enttäuschend, dass der dritte sich nicht steigern konnte gegenüber zum zweiten. Und ich möchte einfach die Hoffnung nicht aufgeben, dass so ein Typ wie Damien Leone, dass der für Teil 4 nicht noch ein paar Sachen in der Hand hat, die mich und alle anderen echt überraschen, echt erschrecken, also im positiven Sinne, dass wir echt denken, what the fuck geht ab, Alter? Und also ich will diese Hoffnung tatsächlich noch nicht begraben. Aber weißt du was? Wir haben jetzt in den letzten, weiß nicht, 20 Minuten oder so, haben wir Kritik an Terrifier 3 geübt und wie ich finde nach wie vor auch sehr zu Recht. Ich möchte aber so ein bisschen vielleicht auch allmählich für mich zum Abschluss, weil ich glaube, so irre viel kann ich zu Terrifier gar nicht mehr sagen. Also zu Teil 3, möchte ich noch mal explizit was Positives sagen. Ich muss wirklich sagen, dass ich die meisten Schauspieler, speziell von Sienna und dieser Familie, fand ich wirklich ernsthaft richtig gut. Ja. Ich weiß, da habe ich mir auch schon sehr viel Kritik anhören müssen, weil ich sowas Ähnliches schon beim zweiten Teil gesagt habe. So, da fand ich auch schon die Mutter ganz ordentlich. Und da haben mir auch Leute geschrieben, hä, das ist bescheuert. Wie kann man das gut finden, wie die spielen?
Ja, aber der Sprung vom ersten zum zweiten zum Beispiel war ja auch schon groß.
Ja, daran liegt's vielleicht auch. Aber ich muss wirklich sagen, so eine Rückschau, wenn ich mich an mich selber erinnere, wie ich im Kinosaal saß neben dir und wir haben Terrifier geguckt. Es gab so Momente, da hat mich wirklich das, was in der Familie passiert, diese Dynamik und die Angstpsychose von Sienna und wie sie damit umgeht und was auch eine Belastung für alle anderen um sie rum ist, und das tut ihr wiederum voll leid, das fand ich manchmal wirklich spannender als der nächste Gewaltexzess von Art. Also ich hätte es nie gedacht, aber gelegentlich, so manchmal bei den Gewaltszenen dachte ich, ja, okay, ist halt Terrifier. Und bei den eigentlichen Familienszenen, wenn die Story, das bisschen Story, wenn das weitergeführt wurde, da war ich dann echt investiert, weil ich das wirklich relativ cool rübergebracht fand. Und handwerklich war das auch ordentlich. Und gerade hier Sienna, wie heißt sie?
Lauren Lavera heißt sie.
Lauren Lavera. Ey, ohne Scheiß, ich finde, die macht einen ziemlich guten Job.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die irgendwann die dicken Oscars nach Hause bringt, aber ich finde, die hat wirklich einen richtig guten Job abgeliefert. Ich kaufe ihr das Final Girl voll ab, sowohl wenn sie gequält und ängstlich ist und von ihren eigenen Ängsten quasi so behindert wird, sich als Mensch auszufalten und ein glückliches Leben zu leben. Aber ich nehme ihr auch die walkürenhafte Asskickerin mit ihrem Schwert. Ich nehme ihr beides ab. Und ich finde die ziemlich gut.
Und vor allem, wann hattest du das letzte Mal in einem Horrorfilm allgemein mal wieder ein Final Girl, was wirklich auch Eindruck hinterlassen hat? Ich glaube tatsächlich, dass Sienna nach langer Zeit mal wieder ein richtig interessantes Final Girl ist irgendwie. Das hat man auch schon lange nicht mehr gehabt. Aber ja, auch so schauspielertechnisch finde ich auch, wie gesagt, der Sprung vom ersten zum zweiten war schon deutlich. Da gab es trotzdem immer noch ein paar, die wirklich gestunken haben. Ich finde auch immer noch hier zum Beispiel der Schauspieler von Jonathan, der ist auch nicht gut. Sowas merkt man auch immer noch in ein paar Szenen. Aber es ist okay. So, hier Sienna fand ich echt wirklich gut. Ich mochte die beiden Elternfiguren, hier Jess und Greg Shaw. Gerade Greg, irgendwie, der hatte irgendwie sowas, weiß nicht, der saß so mit ihrem Auto und hat irgendwie geredet und man dachte so, ja, irgendwie wirkt das gerade so schön realitätsnah irgendwie. Er möchte so auch
so geerdet.
Genau, so geerdet. So, die Situation ist völlig absurd und sie kommt gerade aus der Psychiatrie da raus und muss erstmal wieder auf ihr Leben klarkommen. Aber er versucht das irgendwie immer noch da ruhig und behutsam ranzugehen und mit ihr ganz normal zu reden, hat aber natürlich im Hintergrund auch immer noch Ängste, so dass sich das irgendwie auf seine Tochter und sowas überträgt und kommuniziert das auch mit seiner Frau. Fand ich irgendwie super schön, die Interaktion. Was ich aber sagen muss, die Tochter fand ich furchtbar. Ich weiß, es ist immer sauschwierig, gute Kinderschauspieler zu finden, aber irgendwas hat bei mir immer wehgetan, wenn sie gesprochen hat. Das war schon sehr, sehr schlecht. Also,
okay, dann pass auf, weil du gerade Greg erwähnt hast, habe ich jetzt noch mal kurz hier mein Handy in die Hand genommen, weil ich mir noch ein Bild von ihm angucken wollte und noch mal mir vor Augen führen wollte, wie der aussieht. Und im Zuge meiner Recherchen, erstes Ergebnis, ein Artikel von Screen Rant. Terrifier 3's new human characters are so annoying, they almost ruin the movie. Also du bist glaube ich nicht alleine mit deinem Hass auf Gabby. Ich fand die gar nicht so schlimm.
Echt?
Ich kotze normalerweise auch bei so schnippischen, altklugen Scheißmädchen und auch Jungs. Aber irgendwie aus irgendeinem Grund sind es meistens eher Mädchen. Richtig ätzend. Aber ich fand die irgendwie ganz süß. Boah. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich da irgendwie so einen Blindspot, aber mir ist die nicht so negativ aufgefallen.
Ich fand die Szene mit ihr echt sehr anstrengend. Also es ist halt so, wenn du das Gefühl hast, so, ja, du trägst gerade ein Skript vor, was du gelernt hast, aber du machst es irgendwie so, wie kein Mensch das vortragen würde. Das ist völlig drüber.
Wow, it's so awesome.
Hab ich irgendwie teilweise mal rausgerissen. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz blöde Kritik, so einem Film, wo, wie du schon sagst, so Leon hat halt Fortschritte gemacht. Die sieht man, die spürt man. Und gerade auch bei den Schauspielern so, dass das pendelt sich langsam so ein bisschen ein. Also da gibt's vielleicht so ein, zwei Bad Apples in dem Ganzen. So wie zum Beispiel hier Gabby. Und, wen ich auch furchtbar fand, war hier Mia. Das war diese blonde WG-Mitbewohnerin da in der Nähe dabei.
Ach, die Podcasterin.
Ja, die fand ich, die war ganz, ganz furchtbar auch. Also völlig unmenschlich, aber auch so drüber, dass es irgendwie schon so lachhaft wirkt. Also die fand ich auch sau anstrengend. Aber sonst so, das waren vielleicht so ein, zwei Charaktere. So, wenn man es vergleicht mit vorher, da war eigentlich auch irgendwie so der halbe Cast nicht so gut.
Okay, du magst Gabby nicht, du magst Mia nicht. Kolja, warum hast du Frauen?
Ja, und Sienna finde ich badass.
Ja, weil sie so ein geiles Schwert hat. Auch das, ja, wirklich, wir haben es am Anfang schon gesagt, so mit dem Schwert, so langsam, da muss jetzt mal was kommen. So langsam.
Ist das gleiche wie im zweiten Teil.
Ja, und irgendwie auch so mit Art und so. Also wenn du schon so ein Fass aufmachst, so, also so langsam möchte ich echt wissen, was ist jetzt eigentlich, was ist mit Art los?
Und auch mit dem Vater, du hast doch nichts Neues gelernt.
Und
du
mit dem
jetzt,
Vater,
du weißt
genau.
Jetzt ja wieder, ja, okay, wir wissen doch schon, der Vater hat Siennas Charakter gemacht. So, das wissen wir doch schon. Und wahrscheinlich hat er auch irgendwie was mit der Kreation von Art oder mit der Beschwörung zu tun. So, das ist ja nichts Neues. Wir haben nichts gelernt.
Ey, pass auf, ich sag irgendwie, weiß nicht, Art war so ein alter Kollege vom Vater oder so. Und dann ist zwischen dem was ganz Blödes passiert. Und Art ist dann zu so einem Dämon geworden. Und der Vater ist indirekt dafür verantwortlich. Er hat quasi Art erschaffen, aus einem normalen Menschen so einen rachsüchtigen Dämonen-Killer-Clown gemacht. Und deswegen hat er sich umgebracht, aus schlechtem Gewissen. Aber vorher hat er noch seiner Tochter dieses Schwert. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas muss da jetzt irgendwie kommen. Also, unterm Strich, ich glaube, es kam deutlich zur Sprache. Ich probiere das nochmal kurz zusammenzufassen. Natürlich muss man sich als Fan von der Terrifier-Serie auch den dritten Teil angucken. Ich würde aber, solltet ihr ihn noch nicht gesehen haben, ich glaube, die allermeisten werden schon im Kino gewesen sein, deswegen ist es eigentlich für den Arsch, was ich sage, aber solltet ihr ihn doch noch nicht gesehen haben, guckt ihn euch an. Aber schraubt die Erwartung runter und vor allem macht euch klar, das ist eigentlich so ein Brückenfilm. Das richtige, echte Sequel zu Terrifier 2, das wird Terrifier 4. Und ich glaube, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, dann kann man da wahrscheinlich seinen Spaß mit haben. Aber trotzdem muss ich sagen, für das, was Terrifier 3 hätte sein sollen und können und eigentlich auch müssen, war das eine ziemliche Enttäuschung für mich.
Ja, ziehe ich halt mit. Wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen ist es gedämpft dadurch, dass die eigene Erwartungshaltung etwas sehr groß war. Aber was ich dem Film nicht positiv so krass hervorheben kann, ist halt einfach die Geschichte, dass er da irgendwie auf der Stelle tritt. Und zum Ende dachte ich halt auch so, ja, gut, da hast du jetzt auch leider nichts Neues erzählt. So, klar, vielleicht geht man in so einem Film nicht für die Geschichte. Vielleicht ist es eher nebensächlich, aber gerade wenn der zweite Teil sowas aufbaut, dann würde ich schon ganz gerne die Absurdität der Kills unterstrichen haben von einer genauso absurden Geschichte. So. Deswegen wünsche ich mir sehr, dass der vierte Teil da noch mal ein bisschen drauflegt und vielleicht noch mehr sich Sachen traut und neue Dinge probiert. Aber ich bin auf jeden Fall happy für Leon, ich bin happy für David Howard Thornton, ich bin happy für die ganze Crew, dass sie gerade so viel Liebe bekommen, dass der Film gerade so mega gut ankommt und dass so ein Projekt wie Terrifier einfach gerade auch tatsächlich ein bisschen Kohle an den Boxoffice macht. Und ich finde es irgendwie bittersüß und schön gerade. Klar, ich find's schade, dass Joker 2 so abgekackt ist und dass der Film mir nichts gegeben hat. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ey, wisst ihr was? Verdient. Ihr wolltet dagegen schießen, ihr wolltet irgendwie ein Fuck you an die Fans machen. Ganz ehrlich, fuck you. Ihr habt's verdient, dass das Ding gerade so hart crasht und dass ein Terrifier, der einfach nur dreckig reingeht und das abzieht, worauf Leute Bock haben, dass der deutlich besser ankommt. Ich genieße gerade die Situation irgendwie so ein bisschen.
Ja. Kann ich unterstreichen, mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Deswegen, wie immer, der Aufruf, Ja, lasst es uns wissen. Also nicht nur, was ihr von dieser wieder mal spitzenmäßigen Superfolge haltet, sondern generell von Terrifier 3, von der gesamten Reihe. Könnt ihr damit was anfangen? Ist es genau euer Ding oder steht ihr einfach nur kopfschüttelnd daneben und könnt nicht nachvollziehen, wie so ein paar edgy Psychopathen wie wir uns fast bepissen vor Lachen, wenn irgendwelche Frauen zersägt und zerteilt werden? Lasst es uns wissen, wir lesen es gerne. Und damit möchte ich eine ganz kleine Brücke schlagen zu, ja, zu so einem kleinen Aufruf, möchte ich es mal nennen. Ihr erinnert euch, die letzte Folge vor dieser jetzt, das war unsere Ito-Folge. Du erinnerst dich, Kolja? Mhm. Da haben wir über Junji Ito und Uzumaki gesprochen und so. Und das war ja ein bisschen was anderes, als wir sonst gemacht haben. Also es war quasi wie so eine Themenschwerpunktfolge und es ging ja zu Großteilen auch eben um Junji Ito und um seine Mangas und Horror im Anime und so. Also haben wir uns ja thematisch ein ganz kleines bisschen geöffnet und haben euch gesagt, wir wollen wissen, wie das bei euch ankommt. Und also das Feedback war echt ziemlich cool. Die meisten fanden es wirklich gut von euch. Die haben viel Spaß mit der Folge gehabt, zumindest hoffen wir das, und haben uns das auch wissen lassen. Und das freut uns natürlich sehr. Das finden wir sehr cool, weil das für uns ja auch so eine Art ganz kleines Experiment war. Und das erwähne ich deswegen nochmal, weil es zu dem passt, was ich gerade gesagt habe. Wir wollen und brauchen wirklich euer Feedback. Wenn euch was gefällt oder auch wenn es euch nicht gefällt, wirklich. Wir machen das ja für euch. Ihr müsst uns echt sagen, was bei euch gut ankommt, worauf ihr Bock habt, worauf ihr vielleicht auch weniger Bock habt, was euch jetzt nicht so interessiert. Wir werden natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Wunsch umgesetzt bekommen, aber wir wollen ja wirklich euer Feedback. Und gerade wenn bei euch was gut ankommt, was so ein bisschen außer der Reihe ist, dann ist das auf jeden Fall etwas, was wir unbedingt wissen müssen. Deswegen yes. Wirklich, zögert nicht. Echt, ihr könnt uns jederzeit anhauen auf Instagram, auf unserem Discord-Channel, hier auf Spotify. Habt ihr auch die Kommentarfunktion. Deswegen wirklich, wir kriegen das mit, wir lesen es, wir können vielleicht nicht immer auf alles antworten, aber es ist nicht so, dass wir das einfach ignorieren würden. Deswegen wirklich, ihr seid echt ein ganz wichtiger und großer und entscheidender Teil von diesem seltsamen Podcast-Projekt. Deswegen bringt euch damit ein. Und auch, und das ist mein zweiter Punkt, wenn es um andere Aktionen geht. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Kolja, du hast es, glaube ich, mitbekommen. Vor einiger Zeit war ich ja zu Gast bei Simons Lesetour, der hat ja ein Buch rausgebracht mit so Horrorgeschichten und da war ich in Hamburg und Berlin, war ich auch zu Gast auf der Bühne, hab so ein bisschen getalkt über Horror im Allgemeinen und hab natürlich auch den Horror-Podcast represented und Quiz gab's und all so Geschichten und ich glaube auch das kam einigermaßen gut an. Deswegen, ihr fragt euch, warum erzählt er uns das jetzt? Deswegen, wenn ihr auch an sowas, vielleicht in einem kleineren Rahmen, aber auch da wollen wir wissen, wenn ihr Bock mal irgendwie auf sowas hättet, keine Ahnung, mal irgendwie ein kleines Community-Treffen oder was. Wirklich, bevor wir da irgendwie irgendwelche Ideen spinnen und dann interessiert euch das überhaupt gar nicht. Oder andersrum, wir denken an so Sachen gar nicht und ihr denkt, ja klar, ey, lass uns das machen, auf jeden Fall, mega geil. Feedback, 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 wirklich. Schreibt uns das, sagt uns das, wir kriegen das mit, wir sammeln das und dann können wir gucken, was wir draus machen. Aber bringt euch auf jeden Fall ein.
Yes.
Wollte ich an dieser Stelle echt nur noch mal erwähnen. Ohne euch macht das nicht nur keinen Spaß, sondern auch keinen Sinn. So.
So, und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit. So klein ist es tatsächlich gar nicht. Aber zum Zeitpunkt dieses Podcast-Releases wird wahrscheinlich schon ein kleiner Teaser/Trailer rausgekommen sein. Und zwar, ich glaube, ich habe schon mal irgendwann erwähnt, aber ich habe ja vor anderthalb Jahren ein kleines persönliches Projekt namens Dullies and Dragons gegründet. Das ist ein Pen-and-Paper-YouTube-Kanal. Jetzt fragt ihr euch, was zur Hölle hat das hiermit zu tun? Wir haben eine Art Cooperation zwischen unseren beiden Projekten geplant oder beziehungsweise ausgeführt auch schon. Und zwar wird es ein Horror-Pen and Paper geben, wo Wolf, das ist, glaube ich, dein erstes Mal Pen and Paper vor der Kamera, ne?
Mhm.
Yeah. Wo Wolf
und
auch
ich war geil,
hat.
Komm, sag's.
Ey, du warst so geil. du hast einen Charakter namens Edwin gespielt.
Edwin Jean Birak hieß
er. Edwin Jean Birak. Ein, was war das, 44-jähriger ehemaliger Kleintierverkäufer?
Ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Hintergrundstory war. Es war einigermaßen schwachsinnig. Weiß ich doch nicht mehr. Das ist 2 Monate her, Dude.
Auf jeden Fall haben wir ein Horror-Pen-and-Paper-Projekt gestartet. Das ist ein One-Shot. Bedeutet, das ist wirklich eine abgeschlossene Geschichte in einem Video im Prinzip. Das Ganze wird an die 4 Stunden gehen, riesiger Brocken. Ich sitze da jetzt schon ein paar Monate dran. Das wird richtig mit Ambient Sounds, mit Musik und allem Möglichen verarbeitet. Dass es sich am Ende dann so ein bisschen so anfühlen soll wie so ein interaktiver oder im Prinzip so ein Film, den wir da abspielen. Ist so ein richtiges Herzensprojekt und da bin ich super, super gespannt drauf, wie das bei euch ankommen wird. Zum Zeitpunkt des Releases dieser Folge haben wir wahrscheinlich schon einen Teaser rausgehauen, deswegen sage ich einfach mal, am 15.12. wird das live übertragen, dann das Projekt. Ist praktisch dann die Premiere auf meinem Twitch-Kanal, der wird wahrscheinlich irgendwann nochmal verlinkt sein. Und am nächsten Tag, am 16.12., wird das dann auf YouTube komplett als VOD rauskommen. Da werden wir auf jeden Fall euch über Instagram, Discord und so weiter informieren. Aber da könnt ihr auf jeden Fall auch die Augen offen halten mal. Das ist mal nicht nur Podcast, sondern das ist auch tatsächlich mal ein bisschen Video-Content. Und ich glaube, da haben wir echt was ziemlich Cooles gemacht. Das ist irgendwie so ein Spagat, was hat Fabi gesagt, unser DM, aus Scream und Scary Movie.
Ja, nur noch dümmer. Noch als Scary dümmer. Movie. Also ich kann mich erinnern, wir saßen irgendwie 6 Stunden in irgendeiner scheiß Dachgeschosswohnung oben. Es waren 98 Grad. Alter, wir haben so dermaßen geschwitzt. Es war absolut affig. Und haben da so ein supergeiles Horror-Pen and Paper gespielt. Also echt, haltet die Augen offen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Das wird sehr, sehr cool. Also ihr merkt es schon, wir haben wirklich Bock, ein bisschen was irgendwie hier so zu starten. Mal links und rechts der Reihe zu gucken, was man noch so machen kann. Deswegen wirklich, wir haben eine kleine, aber sehr coole und sehr begeisterte und engagierte Community, nämlich euch, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, wenn ihr wirklich Bock habt auf solche Nebengeschichten, wie so ein Pen and Paper ab und zu mal. Oder eben Community-Treffen. Oder, weiß nicht, vielleicht wäre irgendwie auch mal ein gemeinsames Screening von irgendeinem Horrorfilm irgendwo geil. So wirklich, dann lasst es uns wissen. Dann können wir das nämlich sammeln. Dann können wir vielleicht zu Leuten gehen und sagen, hier, Freunde, die Leute haben Bock drauf. Wir haben eine Community. Da geht was. Wir kriegen das nur nicht alleine hin. Wir brauchen da Partner. Und dafür brauchen wir wieder euch.
Alter, also, Benjo Mania hat letztens vorgeschlagen, Community-Treffen auf dem Ice-Nine-Kills-Konzert irgendwann. Da hätte ich Bock drauf, du.
Ja, klar, wenn wir vor 3 Jahren die Karten schon gekauft hätten dafür, dann könnte man das machen. Aber du kriegst doch jetzt keine Karten mehr für
sich. Nein, aber die nächste Tour wird kommen. Die nächste Tour, nächstes Jahr locker. Da sitzen wir dann und feiern die Horror-Songs ab. Let's go.
Ja, also deswegen, wie auch immer das aussieht, aber wirklich nochmal der Appell, echt, macht es. Wir machen das ja auch für euch. Deswegen, wenn ihr auf so Sonderaktionen Bock habt, auf Treffen, auf Screenings, auf noch mehr Kram, noch mehr Sonderaktionen, noch mehr Collaborations, dann haut uns euer Feedback um die Ohren. So, das habe ich jetzt mehr als einmal gesagt. Damit soll es gut gewesen sein. Wir haben Terrify 3 besprochen. Das war sehr schön. Kolja, mein Lieber, wir alle hören uns in 2 Wochen wieder. Ich hatte viel Spaß. Ich hoffe auch ihr. Ich bin raus. Und lasst euch nicht von irgendwelchen mörderischen Pantomimen-Killer-Clowns beißen.
Und ich hupe jetzt meine Clownströte. Die war sehr akkurat. Das hast du geübt, oder?
Das kam so spontan. Das ist einfach mein Skill, Baby.
Dämonen sind wie folgsame Hunde. Sie kommen, wenn man sie ruft. Remy de Gaumont.